Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir brauchen mehr Abonnenten, wie immer, und deshalb wiederhole ich mich gern. Bitte abonniert uns auf iTunes, Spotify und Deezer. Und wenn ihr das nicht wollt, hört euch bitte die Folge an am Artikelplayer auf unserer Seite, auf jeder Artikelseite. Arne Wielander und ich setzen heute unsere Reihe der besten Filme oder der für uns wichtigsten Filme von 1984 fort und haben da noch einen ganzen Batzen an Sachen, die wir unbedingt besprechen wollen. Ich fange jetzt mal an mit einem Film, den ich rausgesucht habe und dieser, ja, wie soll man sagen, wunderschönen Melodie von Klaus Doldinger. Das, ich glaube, das war nicht das Titelthema oder die Titelmelodie, sondern das war ein Stück, das wir alle als Titelmelodie kennen. Damit meine ich jetzt nicht Limahl und Neverending Story, das wollen wir ja weglassen, sondern das Stück heißt, der
Warum? Hit.
Ja, das wurde ja nur für die amerikanische Version benutzt.
Das ist ein Lied beinahe meiner Kindheit, jedenfalls der frühen Jugend.
Moroder Produktion.
Und, ich glaube, es war das gesamte Jahr, von dem wir hier reden. In jedem Radio.
Ja, ja,
das ganze Jahr über und noch mehr als Adam and Jens und Shakin' Stevens.
Wobei ich gar nicht weiß, ob das ein Hit gewesen ist in Deutschland. Auf jeden Fall das, was wir jetzt gehört haben, das war Ritt auf dem Glücksdrachen von Klaus Doldinger, Glücksdrache Fuhur. Ich möchte mal gleich ganz hart anfangen mit einem Fun Fact, der dich sicherlich umhauen wird. Michael Ende hat ja die Vorlage geschrieben, die unendliche Geschichte, über den werden wir ja auch noch sprechen, wie unzufrieden er gewesen ist mit dem Film. Aber du weißt da wahrscheinlich, also wir wissen ja, Wolfgang Petersen hat das verfilmt, aber du weißt ja auch, wen Petersen ursprünglich sich gewünscht hat als Regisseur.
Petersen?
Michael Ende sich ursprünglich gewünscht hat als Regisseur, das weißt du, ne?
Nein, das weiß ich nicht, aber lass mich raten, das ist nun eine Herausforderung. Steven Spielberg?
Sollte man denken, nee.
Nein.
Ich glaube, du kommst nicht drauf, weil es abwegig ist.
Auch nicht sagen? Lukas.
Nee.
Nein.
Akira Kurosawa.
Oh, ja. Ja, also das Ende war immer etwas verstiegen, aber auch mit den Theaterinszenierungen nicht einverstanden. Und dann hatte er sehr große Erfolge.
Den hat er sich gewünscht. Aber das zeigt halt auch, wie Michael Ende gekämpft hat um seinen Roman. Und er hat ja auch darauf bestanden, dass er gar nicht mehr erwähnt wird in der Verfilmung. Man muss sich so vorstellen, sein Buch erschien 1979, das war so ein Sleeper-Hit, wurde nicht groß beworben, aber ab 1980 dann millionenfach verkauft. Er wohnte irgendwann in Italien, saß unter seinen Olivenbäumen und hat sich dann halt geärgert über das, was in Deutschland gemacht wurde. Und das hat ja eine ganz kuriose Entstehungsgeschichte. Also Bernd Eichinger, der Produzent, war damals auch relativ jung, ist glaube ich Jahrgang 49 gewesen, also war damals 31. Und ist dann viele Optionen durchgegangen. Also an der Verfilmung waren unter anderem, oder an der Idee, an dem Drehbuch und so weiter, oder der Produktion waren ja in unterschiedlichen Zeitabständen unter anderem auch Hans W. Geißendörfer, den wir später von Lindenstraße erkannten, beteiligt. Helmut Dietl sollte irgendwann die Regie übernehmen und hat dann halt gesagt, dass es zu kompliziert sei, es ist zu viel Stoff. Man hat später sowieso ja nur die Hälfte des Buches verfilmt, aber das bekäme er nicht unter. Und dann kam man dann irgendwann auf Wolfgang Petersen, der natürlich durch das Boot und die Oscar-Nominierung, die gab es noch nicht, als er engagiert wurde, die Oscar-Nominierung, aber das Boot war da schon draußen und man wusste einfach, dass er in der Lage ist, theoretisch in der Lage ist, solche komplexen Stoffe zu stemmen. Aber dann gab es immer mehr Streitigkeiten. Es gab irgendwann noch die Androhung eines Rechtsstreits, es gab immer wieder Telefonate und Ende hat dann irgendwann gesagt, dass er einfach er hat eine Hollywood-Produktion daraus befürchtet. Es waren ja auch da amerikanische Studios mit dran beteiligt, ILM von George Lucas unter anderem, aber er wollte halt einfach nicht, dass da so ein Monster-Vehikel raus wird, so ein Feature-Creature, das ist dann zum Teil letzten Endes ja auch geworden ist, weil Ende, das weiß man ja auch, das war ja einer, der, man sollte jetzt nicht sagen, ein Hippie gewesen ist, aber viele haben ja das Buch, die endliche Geschichte aus, als so ein Eskapismus verstanden, gegenüber der nuklearen Aufrüstung, die Anfang der 80er mal stärker wurde, der Umweltschäden, also das Baumsterben war ja auch, ein Waldsterben war ja ein Riesenthema in Deutschland gewesen. Und dann hat er dann ja auch irgendwie gesagt, es gibt ja im Buch das alles fressende Nichts, oder wie das heißt, das irgendwie alles zerstört, das ist die größte Gefahr, die es in Fantasien gibt. das zerstört ja unter anderem auch die Lesefantasie, diesen Bastian, der dann liest, ist, zerstört generell unsere Fantasie und er hat halt einfach diesen Eskapismus dann vermisst oder er glaubte, dass er fehlen würde im Film und hat deshalb dann irgendwie auch von vornherein vehement dagegen sich ausgesprochen.
Mhm. Ja, also die Entstehungsgeschichte ist natürlich betörender als der Film und jedenfalls spannender, wie es ja oft bei solchen Schinken ist. Du sagtest, Petersen sei theoretisch dazu in der Lage gewesen, Textmengen zu bewältigen, riesige, komplizierte Aufbauten, aber bei diesem Film war er dazu nicht in der Lage. Die Effekte reichten auch nicht und es ist auch gar nicht sein Stoff. Er hat ja Jahre vorher, ich glaube, er war ungefähr zur Zeit von Wim Wenders an der Filmhochschule, kürzlich habe ich irgendwo gehört, Jahrgang 69, 70 oder so. Und er hat aber in Berlin studiert, nicht an der Münchner Filmhochschule. Er hat ja realistische Filme gedreht. Der berühmte Tatort mit Nastassja Kinski, also nicht reife Prüfung, sondern reife Zeugnis, glaube ich, ist ein sehr realistischer Film, wie überhaupt die frühen Werke von Petersen.
Haben die den umbenannt wegen Reifeprüfung? Den deutschen Titel Dings?
Nee, Dustin Hoffmann? Aber man denkt doch, dass gerade bei diesem Sujet und bei der heiklen Anordnung des Films, dass da Reifeprüfung mit der erotischen Konnotation passend wäre. Nein, reife Zeugnis, nämlich weil die sie Abitur.
Hat. Ach so, ah, schon okay.
Die Abiturprüfung. Also es eine ist echte Abitur. Ja.
Okay,
also es ist Abitur oder im, ich glaube, das Mädchen ist noch jünger, aber ist am Gymnasium und es läuft zu auf das reife Zeugnis. Aber auch da ist natürlich die Konnotation der Lehrer Quadflieg, mit dem sie ein Verhältnis hat. Jedenfalls ist das ein vollkommen realistischer Film bis hin zu dem Bungalow, in dem das meiste spielt. Judy Winter, Quadflieg, Nastassja Kinski, man sieht die Schule, Klaus Schwarzkopf,
Stapp. Aber das konnte er bei der unendlichen Geschichte, hat man ja schon gemerkt, dass er einfach nicht mehr er konnte das alles nicht bündeln. Die Effekte waren, es gab ja irgendwie den berühmten Effektmann Brian Johnson, also nicht zu verwechseln mit dem AC/DC-Sänger. Der wurde für Alien Oscar nominiert und auch für den Drachentöter 1981 Oscar nominiert. Aber der hat dann letzten Endes ja auch nur so Stoffpuppen gemacht, die so aussahen, als hätte man wie bei Fuchur irgendwie Fuchur war irgendwie 7 Meter lang oder so, als wäre da einfach nur so, wie so auf Jahrmärkten, so eine Stange drin, wo sich der Kopf dann irgendwie geht. Das sah halt alles auch einfach nicht gut aus. Es war einfach nichts, was Petersen wirklich gut zu Gesicht stand.
Wirkte damals veraltet. Ich kann mich vor allem eben an dieses Limahl-Video erinnern und dachte damals, niemals gehe ich ins Kino, um den Film zu sehen. Das ist ein Grauen vor diesem Bluescreen. Und vollkommen albern. Ich habe auch das andere berühmte Endebuch dann erst spät gelesen, als alle es schon gelesen hatten. Also die Männer mit den Zigarren, glaube ich, die Zeit aufrauchen. Und das war so oft im Kindertheater zu sehen. Man hörte von allen Klassenkameraden, dass sie beim Kindergeburtstag oder bei einer Schulveranstaltung irgendeine Inszenierung im Kindertheater oder auf einer Nebenbühne vom Deutschen Schauspielhaus gesehen hätten. Immer und immer wieder Momo. Und später ist es mir dann noch begegnet, als ich kleine Theaterkritiken geschrieben habe für die Lokalzeitung, war immer Momo. Aber die unendliche Geschichte war genau das, was ich damals im Kino nicht sehen wollte. Ich habe das später auch im Fernsehen überhaupt nicht ausgehalten und war auch niemals den Ende schnurren zugetan.
Ja,
gibt also ein Lied von Tokotronic, glaube ich, das von Michael Ende handelt, ne?
Ja,
also, klar. Lasst mich in Ruhe mit Michael Ende.
Er hat es ja nicht leicht gehabt. Also er tauchte dann im Abspann tatsächlich einmal auf als Name, aber er hat, ich verstehe auch nicht, wie man als Schriftsteller so große Sorgen hat, dass sein eigener Ruf darunter leidet, wenn eine Verfilmung nicht gut ist. Das habe ich noch nie gehört. Also wenn man mal an Bestseller-Autoren denkt, J.K. Rowling, John Grisham, Stephen King, keiner von denen hat so massiv sich gegen die Verfilmung gewehrt wie er. Also es gab ja sogar, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, sogar eine Unterlassungserklärung bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er musste wirklich schriftlich bestätigen, dass er aufhört, sich öffentlich über den Film aufzuregen. Er hat ja auch Schreiben, siebenseitige Schreiben an Zeitungsredaktionen geschickt. Und ich erinnere mich, es gibt auf YouTube, es lohnt sich mal anzugucken, es gibt so einen Auftritt in der Sendung von Blackie Fuchsberger, wie hieß die noch? Das weißt du bestimmt.
Auf los geht's los, genau.
Da waren dann Petersen, Bernd Eichinger, Tammy Strohnach, also die übrigens, das muss man sagen, die Kinderschauspieler waren übrigens sehr gut. Es waren alles unverbrauchte Leute, Noah Hathaway, Barrett Oliver und Tammy Strohnach, also Atreyu, Bastian und die kindliche Kaiserin, die waren gut, haben sie echt gut gemacht. Und da war dann auf jeden Fall dann Bastian und die Prinzessin dann zusammen mit Petersen und Eichinger bei Blackie. Noah Hathaway durfte nicht mit, weil er so einen komischen, so ein Eishockey, also so ein Schlittschuhfahrer, wie nennt man das noch, so ein Eishockey-Mom hat, so ein Vater, der so sich immer für den eigenen, also sozusagen ja, bessere Rechte, so Konditionen rausholen wollte. Dann haben sie ihm dann anschließend das Pferd ja geschenkt, damit er Ruhe gibt, aber das ließ sich nicht nach Amerika transportieren, also musste Atreyu das Pferd dann da lassen. Heute arbeitet der Schauspieler übrigens als Tätowierer in Los Angeles, habe ich mal nachgeguckt, der ist ja erwachsen inzwischen. Naja, auf jeden Fall waren dann halt diese vier dann bei Blackie und die kamen dann auch so mit der Schnecke, die im Film vorkommt, so reingefahren ins Studio.
Also ja, daran kann ich mich erinnern.
Ja, und dann haben sie dann tatsächlich, was ja sehr ungewöhnlich ist für eine Unterhaltungssendung, auch Eichinger und Petersen darauf angesprochen, wie die eigentlich mit dem frustrierten, wütenden Michael Ende eigentlich umgehen. So, ne? Und das ist ja auch nicht gewöhnlich, würde mal wetten, das wahrscheinlich nicht ansprechen. Und dann wirkten Eichinger und Petersen auch ein bisschen verdutzt und dann meinte Petersen auch relativ schüchtern dann auch irgendwie, ja, er würde sich wünschen, dass doch zumindest Ende den fertigen Film erstmal komplett ansieht, bevor er ihn halt so verreißt. Ne?
Das war noch eine gute Ausflucht, aber es war noch zur Zeit von Frank Elstner, der das zweifellos diplomatisch gelöst hat.
Ja.
Wäre nicht vorstellbar gewesen, wenn Gottschalk, aber der hätte natürlich die Frage überhaupt nicht gestellt. Der hätte
die Frage gar nicht gestellt.
Er hätte von Ende gar nicht gesprochen.
Eichinger war jetzt auch nicht, war auch ein bisschen lax. Ne? Er hat dann irgendwie Blackie ihn dann auch gefragt. Ja, sag mal, wieso habt ihr denn eigentlich keine deutschen Kinder gecastet? Wieso ist das alles amerikanisch ausgegangen? Und dann meinte dann irgendwie Eichinger, ja, also die Hauptrolle des Atreyu, des langhaarigen Jungen, das ist ja im Buch so ein Indianer und dann guck mal erstmal in Amerika nach der
Rolle. Ach so, ich habe es eben falsch gesagt. Natürlich nicht Wetten, das, sondern auf Los geht's los. Ja. Das war also Joachim Fuchsberger.
Ja.
Und bei Fuchsberger war sehr damit zu rechnen, dass er genau danach fragen würde.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich dachte, es wäre auch so unterhaltungsformatmäßig, wo man sowas nicht
fragt. Nee, Fuchsberger war immer bekannt dafür, dass er solche Fragen stellte, dass er provozierte, dass er vorwitzig war, dass er
das war Leute nicht abgesprochen vorher?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Fuchsberger hat auch spontan agiert und in seinen späteren Jahren wurde er dafür kritisiert, unter anderem ja auch das Nachthemd, in dem er aufgetreten ist mit der Kerze. Das war, glaube ich, die Reaktion auf eine Kritik. Und da hieß es, die Sendung ist so langweilig, da kann man im Schlafrock schauen. Und in der nächsten Sendung trat er in fast nicht durchsichtigen, aber richtig im Schlafrock auf.
Sehr Rudi Carrell-mäßig.
Ja, schon. Mit Kerze, mit Nachtkerze.
Da kommt Norbert Blum über die Ecke.
Und sie waren da so eine richtige, ein amerikanischer Show-Act. Und dafür wurde er wiederum kritisiert, dass er überhaupt im Fernsehen so in so einem Nachtgewand auftritt und dass er so dünnhäutig sei. Aber tatsächlich war möglicherweise dünnhäutig, aber er hat das entsprechend pariert, mit gewissem Humor, mit Eitelkeit auch. Aber Fuchsberger galt als jemand, der eigentlich eine lose Kanone war. Der hatte diese Talkshow heute Abend viele Jahre, auch in der ARD ziemlich spät. Und da saß er immer einem Gast gegenüber. Und da hat er sich angewöhnt, mit seiner Halbbrille, die er dann immer weit unten auf die Nasenspitze gesetzt hat, auch unangenehme Fragen zu stellen. Und das ging natürlich nicht zusammen mit der Art von Auf los geht's los, wo er seit den späten 70ern unter anderem Teddy Savalas und so weiter, auch Muhammad Ali war einmal, hat einen Schaukampf, glaube ich, bei ihm gemacht. Das war so eine gewaltige Show. Aber
also Ali hat geboxt in der Sendung?
Oder ja, nur angetäuscht? Ja, na, er wurde, glaube ich, konfrontiert mit entweder einem jedenfalls ungeeigneten Gegner. Ich glaube, Blackie sprang dann selbst auch noch in den Ring.
Also richtig mit Schlägen, die man gesehen
nein,
hat?
Nein, nein, natürlich
Schattenboxen,
nicht.
Schattenboxen, okay.
Eine Art von Schatten, ein Schattenbox. Und Ali tat dann so, als würde er schlagen. Und ich glaube, Blackie sprang dann noch in den Ring und wurde natürlich dann ausgenockt. Aber ich weiß nicht mehr, wer ursprünglich der Gast war. Ob es eine Frau war oder ob es ein sehr schwächlicher Mann war, gegen den Ali natürlich nicht hätte antreten können. Ne? Aber so, da war der Witz natürlich programmiert. Nur Blackie war in so guter Verfassung, dass die Überraschung nicht so enorm gewesen wäre, wenn Fuchsberger sofort in den Ring gestiegen wäre. Der sah ja noch so aus, als könnte er vielleicht eine Minute gegen Ali durchhalten.
Und Blackie war immer silberhaarig, ne?
Ja, war immer silberhaarig seit den 60er Jahren.
Haben wir die unendliche Geschichte erstmal durch, haben euch hoffentlich nicht zu sehr enttäuscht mit unserem Urteil, aber wir haben ihn nicht allzu perfekte Erinnerung. Machen wir weiter mit einem Film, den du vorstellst und folgender Musik. Das war das Titelmotiv aus Splash, der den deutschen Beititel bekommen hat. Splash, Jungfrau am Haken. Und wie du richtig festgestellt hast, Arne, gibt es da gar keinen Haken, an den sich Daryl Hannah dranhängt. Und ich habe mich immer wieder gewundert, ist ein Ron Howard-Film. Ron Howard, der dreht Dinge so weg, ne? Also der kriegt Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel letzten Star Wars. Der hat so viele verschiedene Sachen in seinem Portfolio. Willow unter anderem oder dann diesen Rennfahrerfilm mit Niki Lauda hat er zuletzt gemacht. In einem Land fern von unserer Zeit mit Tom Cruise und so. Also der lässt sich irgendwie schwer fassen. Aber das war ein Film, der für 1984 relativ wichtig gewesen ist und für Tom Hanks ja auch ein wichtiges Vehikel gewesen ist, um ein größerer Star zu werden. Ne?
Ja, Ron Howard ist natürlich Unterhaltungsregisseur, aber sehr guter Unterhaltungsregisseur. Gerade der Rennfahrerfilm Lauda, der zunächst verlacht wurde, gilt also als sehr professionelle Leistung. Auch Daniel Brühls wegen ist auch eng an der Geschichte, ich glaube, von Lauda und Hunt, ne, dem Rennfahrer ja. Hunt. Und der Film ist gut gemacht, Apollo 11 später, glaube ich,
Apollo 11 ist 13, genau.
Apollo 13. Also die...
auch mit Hanks.
Houston, wir haben ein
Problem. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass die wieder zusammengedreht haben seit 84,
ne? Das könnte sein, ja.
Das war auch ein guter Film.
Ja, genau. Es ist ein guter, immer ein etwas langer Film, aber... auch erfolgreich. Ron Howards Filme waren fast immer erfolgreich, aber er war Schauspieler und kam von den Waltons und in den 70er, naja, Ende der 60er Jahre und spielte also viele Jahre bei den Waltons und wurde dann zum Regisseur, auch dadurch, dass er die Dreharbeiten immer beobachtet hatte. Ich weiß nicht, wann Willow war. War das 85 oder 86?
Willow war 88 und das war ja auch der Sargnagel. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsgebiet, das Fantasy-Genre. Das war dann wirklich der Sargnagel für Sword and Sorcery. Also das war bei weitem nicht der, also 88 war eh schon das Genre durch, das war eigentlich 84 schon durch, also das Jahr, das wir jetzt auch behandeln, aber Das war dann der Film, der auch an der Kasse gegenüber zum Beispiel Falsches Spiel mit Roger Rabbit, auch ein Effektfilm, aber ein ganz anderer Effektfilm, das Nachsehen hatte, als auch natürlich Big mit Tom Hanks, ne, was eine Komödie gewesen. Also Willow war nett, nice try, aber das war nicht das, was sie alle versprochen haben.
Ja, und also Howard war ein junger Regisseur, war einigermaßen unerfahren, man hat ihm wenig zugetraut. Der Film ist natürlich inszenatorisch kein besonderer Film, auch für das Jahr 84 nicht. Er ist nicht sehr rasant. Er hat wenige erstaunliche Drehbuchwendungen. Aber die Idee ist natürlich fabelhaft. Von Brian Grazer, der den Film produziert hat, am Drehbuch mitgeschrieben hat mit zwei anderen Autoren. Aber von ihm stammt eigentlich die Idee, die natürlich unschlagbar ist. Also ein unbescholtener Gemüsehändler, sehr erfolgreich, Tom Hanks, der einen Bruder hat, gespielt vom unvergessenen John Candy. Also das ist schon eine unvermutete Besetzung.
Tom Mit dem Hanks. Wurde ja auch gar nicht geworben, John Candy.
Nö, damals kannte man kannte man Candy nicht oder kannte ihn international nicht. Ne? Man kannte ihn, wenn überhaupt, dann als Komödianten und Klamaukmacher. Er steht hier an 4., 5. Stelle, wenn überhaupt, der Besetzungsliste. Und er ist der komische Sidekick. Also sie brauchten ein komisches Element und haben Candy genommen. Und die Besetzung ist natürlich ein Witz, der mindestens doppelt so schwere John Candy als Bruder von Tom Hanks. So, und der ist ein bisschen muss ich nacherzählen. Der ist ein Halodri. Der ist der Halodri, der das Geld verpulvert, fährt einen Sportwagen, immer einen flotten Spruch, schaut Pornografie, kommt auch mindestens in 2, 3 Szenen vor. So, und der brave Bruder Hanks, der wahrscheinlich etwas jüngere, führt eigentlich das Geschäft, diesen Gemüse- und Obsthandel. Am Anfang werden mal Trauben gezeigt. So. Und Candy ist der Lebemann. Und was ich beim Wiedersehen sofort dachte, der ist Donald Trump. Also John Candy spielt Donald Trump als Gemüsehändler. Sympathischer sozusagen, weil der eigentlich so wurschtig ist. Der spielt dann sogar Squash mit Zigarette im Mund, spielt er gegen Tom Hanks. Und nach 5 Minuten sagt, ich muss mal ein Bier trinken und trinkt aus der Bierdose. Im Übrigen gibt manchen sexistischen Witz, was damals noch möglich war, wie man sagen muss. Also, aber das... Der Film ist natürlich eigentlich ein Märchen und beginnt damit 20 Jahre zurück, was wir heute in jeder Serie haben, da vor 20 Jahren.
Hat er denn Anleihen an der kleinen Meerjungfrau auch? Oder ist es
ja, nur die Meerjungfrau an sich, sonst keine Anleihe. Er fällt vor Cape Cod als 8-Jähriger über Bord und wird von einer jungen Nixe gerettet. So. Und nun, 20 Jahre später, hat er noch eine verschüttete Erinnerung. Er traut sich selbst nicht, er glaubt nicht, was da passiert ist, dass er von einer Nixe aus dem, also schon sinkend, konnte nicht schwimmen. Natürlich sinkt man dann eigentlich nicht, ne? Aber er sinkt immer tiefer. Die Nixe rettet ihn, bringt ihn an Bord. Also die haben dann gemerkt, dass er über Bord, ich glaube, er ist sogar gesprungen. Und die Leute auf der Yacht, also die Eltern, alle in Aufregung und dann war er wieder da und haben ihn aus dem Wasser gezogen und hat es dann später verdrängt. So, jetzt kommt diese Meerjungfrau, die hat Ausgang. Die hat eine Woche Ausgang.
Aber war sie damals noch ein kleines Mädchen oder war sie schon
immer alt? Nein, 20 Jahre später. Ja, jetzt aber ist sie Daryl Hannah.
Okay, also sie war damals jetzt ein kleines Mädchen. Jetzt ist sie Daryl
Hannah. Die war damals, ähnlich wie er. Also eigentlich eine Kinderliebe. Sie hat ihn gesehen, fand ihn sympathisch unter Wasser. Oder anders gesagt, sie hat sich in ihn verliebt. So, jetzt geht sie an Land, also war vor Cape Cod. Jetzt kommt sie nach New York. Steigt aus dem Wasser und tritt nackt auf der Insel der Freiheitsstatue vors Publikum. Da wird gerade eine Führung gemacht.
Ne? Kann sie denn laufen? Sie hat doch wahrscheinlich einen Fischschwanz,
ja,
ne, oder?
Ja, das ist eben das Mirakel des Films. Sie bekommt Beine, sobald sie an Land ist. Und wenn sie mit Wasser in Berührung kommt, also längere Zeit, dann bilden sich die Flossen. Also bildet sich die eine Flosse. Und ja, und das ist dann das, was einen mindestens für die Hälfte des Films in Atem hält. Also sie ist vollkommen naiv. Sie kann nicht sprechen, sie ist stumm. Sie geht an Land, sie sucht Tom Hanks und findet ihn dann bald und küsst ihn unbefangen. Sprechen können sie eine Weile nicht, aber sie geht dann, schaut sich die große Stadt an und geht natürlich, damals in vielen Filmen, in ein Fernsehgeschäft. Fernsehgeschäft und Videospiele und so weiter, steht vor dem Bildschirm und lernt innerhalb von Stunden, es sagt dann jemand am Schalter, sie steht seit 8 Stunden da. Und nach 8 Stunden beherrscht sie die menschliche Sprache und kann reden und hat den Wortschatz.
Aber das Problem ist, das hört man ja schon, ist, dass also du hast ja quasi jetzt ist sozusagen den Inhalt für uns nochmal zusammengefasst, aber man hört ja eigentlich im Grunde genommen schon heraus, dass sie als Person, normalerweise hast du ja so, wenn so zwei verschiedene Kulturen, würde man sagen, aufeinandertreffen oder zwei verschiedene Spezies, und die eine davon ist mystische, unbekannt, dann dient ja die mystische dieser beiden Spezies immer dazu, dass sie was symbolisiert oder sozusagen für eine bestimmte Art von anderer, wirklicher, tatsächlich existierender Gruppe steht. Aber hier scheint ja aus der Gegenüberstellung zwischen echtem Menschen und Fabelwesen überhaupt keine Allegorie zu entstehen. Also wofür steht sie denn eigentlich?
Sie steht für die reine Liebe. Also die Meerjungfrau bedeutet, sie kommt aus dem Meer, sie hat sich verliebt auf den ersten Blick, ohne jemals mit Hengst gesprochen zu haben, naturgemäß unter Wasser, hat ihn in Erinnerung behalten und hat die Gelegenheit, an Land zu gehen und etwas exotisch für sie vollkommen Fremdes kennenzulernen, und sie ist vollkommen unbefangen, deshalb tritt sie da nackt auf, da werden auch Fotos dann gemacht, Verrückte wurde zunächst wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und dergleichen gefangen genommen, und eben ich weiß nicht mehr genau, wie sie da entkommt. Jedenfalls irrt sie dann in der Stadt herum auf der Suche nach Hengst, und zu den vielen Wundern in einem Märchen gehört, dass sie ihn findet, und das geht alles sehr schnell in dem Film, ne? Und man
bleiben merkt, sie denn am Ende zusammen eigentlich oder müssen sie sich trennen?
Na, das wollte ich noch gar nicht. Okay.
Das wollte ich ans Ende stellen.
Ja. Das hängt aber zusammen.
Wir wollen es ja wahrscheinlich gar nicht spoilern. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Lass uns das mal, dann nehmen wir das.
Nein, aber, kann jeder selber sehen. Aber noch einmal zum Symbolismus, den es eben nicht gibt, oder vielmehr. Sie ist die reine Liebe. So. Sie hat das goldblonde Haar. Sie ist Daryl Hannah. So. Hat auch so die Stupsnase, und sie lächelt und er beschenkt sie natürlich, sie kauft aber auch selbst ein. Da ist eine Parallele zu einem späteren Film, zu Pretty Woman. Also sie kauft genauso gern ein, nur weiß sie es vorher noch nicht. Sie geht ins Geschäft und will das alles haben, will sich anziehen, will sich kleiden. Der hat ja keine Kleidung, kannte sie ja nicht. Jetzt möchte sie das alles anziehen. Und sie verrät ihm nicht das Geheimnis. Also er hat die Vorstellung, das könnte passiert sein, er war ins Wasser gefallen. Später sagt er dann zu ihr, sie will es aus ihm herauslocken. Und er sagt doch. Und er sagt, nein, ist nichts. Nee, da stehen sie vor einem Brunnen, und da ist eine Meerjungfrau in dem Brunnen, also so ein Springbrunnen, dem sie ihm dann später, weil das abgerissen werden soll, ins Zimmer stellt. Und dann ist also dieser Zimmerspringbrunnen mit der Meerjungfrau. Und also kurzum, es ist ein wunderbares Märchen. Sie wird dann später, weil es einen verrückten Wissenschaftler gibt, der sie verfolgt, der ist besessen von der Vorstellung, dass es tatsächlich Meerjungfrauen gibt. Dem passieren dann natürlich Missgeschicke, und der will unbedingt sie mit Eimern, mit einem Wasserschlauch bespritzen, um dann zu sehen, dass genau diese Flosse erscheint, und schließlich gelingt es ihm, ausgerechnet übrigens bei einem Bankett des amerikanischen Präsidenten.
Oha. Gut, dann sind wir mal gespannt.
Und dann wird sie also erwischt. Nee, und kurzum, am Ende ist dann die Entscheidung, folgt Hengst ihr in das Wasser, denn sobald sie zusammen sind, ist er vollkommen sicher. Also er kann unter Wasser nicht atmen, wie immer das möglich ist. Mit ihr ist er sicher und kann entkommen.
Ja.
Also du merkst, ich bin wieder vollkommen entflammt, als ich den Film gesehen habe.
Machen wir einfach mal weiter. Wir haben noch einige Filme vor uns, die wir vorstellen.
Und über welchen Film sprechen wir jetzt?
Ja, jetzt machen wir einen, dessen Soundtrack mir ganz besonders gefällt. Der ist von Toto, der Rockband. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die diese Orchestermusik gemacht haben. Spielen wir mal eben kurz ein. Thank you. das war die Musik zu Dune, auf Deutsch kam er als Der Wüstenplanet ins Kino. Der Film ist allein dadurch schon wieder aktuell geworden, weil just an dem Tag, bevor wir jetzt darüber sprechen, der Trailer, wie man sagen würde, gedroppt ist zu der neuen Verfilmung von Denis Villeneuve. Den kennen wir ja alle, ein hochgelobter Regisseur. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, der sieht wieder so sandfarben aus, wie man so Blade Runner 2049 schon kennt und von Sicario. Er hat irgendwie diesen erdnahen, bräunlichen Ton, wo ich dachte, okay, kein Wunder, dass er sich dann an Dune ranmacht, der in zwei Filmen kommen soll. Also mir hat der Trailer gestern klar gemacht, warum ich diese I-Stand-Alone-Haltung habe und vor allen Dingen den Wüstenplaneten von David Lynch, über den wir jetzt sprechen, doch hochhalten möchte, auch wenn er seine Schwächen hat. Für mich sah der Villeneuve-Trailer, deutete so ein bisschen an, es sah für mich aus wie so eine teure HBO-Fernsehproduktion, in der man die Rüstungen aus Game of Thrones nochmal recycelt hat. Das sieht aus wie ein sehr, sehr, sehr aufwendiger, teurer Film. Und dass der Trailer die Akzente gesetzt hat, die auch in Lynchs Filmen eine große Rolle gespielt haben, also diese giftige Nadel, den Gom Jabbar, dann den Angriff des Sandwurms auf diese Erntemaschine, Hakon, den kennen wir, wie auch wieder aussieht, aber dann auch diesen unangenehmen anzusehenden Aquaman, Jason Momoa, das wirkte so ein bisschen so für mich, als würde da so ein Potpourri inszeniert werden aus Sachen, die Denis Villeneuve gar nicht mehr in seiner eigenen Vision hat. Gut, war nur ein Trailer und man sollte nicht so viel über das reden, was man noch gar nicht gesehen hat, aber ich wollte bei Lynch nochmal sagen, es ist ja schon Legende und man weiß ja, wie unzufrieden er mit den Bedingungen war, unter denen er 84 den Film ins Kino gebracht hat. Produzent war Dino De Laurentiis, der im Arg reingeredet hat, obwohl sie später nochmal sehr zufriedenstellend für Blue Velvet miteinander gearbeitet haben. Lynch musste den Film also recht kürzen. Seine Version war 182 Minuten lang ursprünglich. Raffaella De Laurentiis sagte ja, auch wenn der ins Kino gekommen wäre, das Ding wäre nicht mehr zu retten gewesen. Da kann Lynch nicht behaupten, dass es einfach nur ein Schnittopfer gewesen ist. Ich finde das Worldbuilding an sich in einem 84er-Film sehr überzeugend. Ich finde das alles sehr gut aussieht, gerade dieser gefängnisartige Gidi-Prim-Planet der Hakons. Ich finde auch die Fremen-Kostüme toll, auch viel, viel besser als diese dicken Rüstungen in dem Villeneuve-Film. Ich finde, der Film hat unter den Bedingungen nicht so viel verkehrt gemacht. Am besten gefallen hat mir eigentlich diese Rokoko- oder Barockartige Ausstellung, dieser Darstellung der Kostüme und der Bauten in dieser Welt. Lynch war ja beeinflusst, hat er selber gesagt, von einem Besuch in Italien, in Venedig, als er dann irgendwie durch die Kanäle gefahren ist und die ganzen Verzierungen gesehen hat. Das hat ihn im Produktionsdesign massiv beeinflusst. Aber Arne, ich weiß gar nicht, ob du weißt, beziehungsweise du weißt ja, dass er sich dann Alan Smithy genannt hat im fertigen Film, weil das ist ja dieses Pseudonym, das alle Regisseure benutzen dürfen, die sich nicht mehr identifizieren wollen offiziell mit dem Werk, sich also distanzieren von dem Werk. Aber er hat ja auch als Drehbuchautor ein Pseudonym gewählt, nämlich Judas Booth. Mhm. Judas kennt man ja wegen Jesus, der Verräter, ne, weil er gesagt hat, ihm wurde der eigene Film verraten, er konnte da nichts mehr dran machen. Und Booth, so hieß er, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, so hieß er bei der Attentäter von Abraham Lincoln. Also in anderen Worten, man hat ihm den Film geklaut, verraten und ihn anschließend umgebracht. Man muss halt dazu sagen, damals durften Filme nicht so lang sein, 137 Minuten war dann letzten Endes die finale Version. Da kommt natürlich dann vieles auf einmal zusammen aus dieser Mythologie, dieses Riesenwälzers mit Frank Herbert, die man nicht bringen kann. Wenn der Film nach heutigen Maßstäben auf 180 Minuten gedreht worden wäre, egal was Raffaella De Laurentiis sagt, hätte Lynch vielleicht andere Chancen gehabt.
Ja, also ich weiß nicht, ob der Film damals tatsächlich als Alan Smithy gezeigt wurde, also vielleicht später.
Später erst, er hat sich später durchgesetzt, vielleicht auch nur für die TV-Version, die ja noch unerträglicher, war nicht unerträglich, der Kinofilm, aber da gab es ja auch irgendwie so gemalte Elemente, komplett neu hinzugefügte, nachgedrehte Szenen, da war auf jeden Fall schon Alan Smithy.
Ja. Und aber ich glaube, der Film wurde angekündigt als Film von David Lynch, auch natürlich mit dem Hinweis auf den Elefantenmenschen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, da ich mich wenig für Science Fiction interessierte, weshalb ich überhaupt damals den Film gesehen habe. Was man wusste, ja, ist möglicherweise missglückt, aber ein gigantisches Epos. Und es wurde so beworben. Ich glaube, es war in der Vorweihnachtszeit, dass man fast nicht umhin kam, den Film zu sehen. Und ich bin sozusagen etwas halbherzig hineingegangen, wusste auch nichts über Lynch, hatte, glaube ich, den Elefantenmenschen noch gar nicht gesehen und verstand nichts. Also es war ein englisches Kino, die Dialoge Konnte ich nicht verstehen, hätte ich aber auch im Deutschen nicht verstehen können, verstehe sie wahrscheinlich bis heute nicht, aber so dann schien mir alles daran befremdlich. Also ich kannte immerhin Flash Gordon, ich habe bei mancher anderen Fantasy-Filme gesehen, hier ist ja Fantasy und Science Fiction natürlich, so das war mir nicht vollkommen unvertraut. Und dann schien es mir auch die bloße Anwesenheit von Sting etwas befremdlich zu sein. Ne?
Ja, das also, haben irgendwie sehr viele, das verstehe ich gar nicht. Also klar, also befremdlich war es natürlich, weil man nicht damit gerechnet hätte.
Man wusste es vorher, das ist ein Film mit Sting.
Er war ja auf der Höhe, im Grunde auf der Höhe seines Erfolgs. Ne? Er hat ja das Synchronicity-Album 83 pünktlich zu den Dreharbeiten gemacht. Er hat dann ja verrückte Kostüme auch auf die Police-Welttournee übertragen, irgendwie mit seinen verrückten Bändern in Synchronicity 2 und so. Und so ein bisschen sich auch wie so ein Rebell auch gekleidet, auch wenn er natürlich diese bunten Flaggen, die er auf der Bühne getragen hat, im Film nicht hatte. Da hatte er halt so ein Hakon-Kostüm. Aber ich finde, er hat gut gespielt.
Ja, das ist keine Frage, sondern deshalb konnte ich damals ohnehin nicht beurteilen. Oder es ist eigentlich kein Film, bei dem man große schauspielerische Leistung erwartet, ne? Was möglicherweise verkehrt ist. Aber so, meine Erwartung war nicht, wir sehen hier einen Schauspielerfilm, sondern wir sehen ein Spektakel, so wie ich in Flash Gordon andere Filme gesehen habe. Leute mit Masken in Verkleidung. Da kommt es auf anderes an. Und die Schauwerte sind enorm. Und das habe ich damals wohl auch gemerkt. Ich dachte, was sollen denn diese Sandwürmer und dergleichen? Und es gibt doch auch so ein Duell, glaube ich, zwischen Sting und
Sting und Kyle MacLachlan wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Das ist
also,
das entscheidende Messerduell. Es sind halt viele Schauspieler an Stellen, wo man sich denkt, man hätte da mehr aus den Schauspielern machen müssen, weil die schon so bekannt sind. Wir Deutsche haben natürlich an Jürgen Prochnow gedacht, der den Herzog Leto spielt, finde ich auch sehr gut. Dann natürlich noch Max von Sydow, der so einen Fremen-Wissenschaftler verkörpert.
Ja,
es gab irgendwie gute Schauspieler, guten Rollen, die aber natürlich nicht komplett gut ausgeleuchtet waren, die nicht weiterentwickelt wurden und zu schnell wieder weg gewesen sind.
Es ist wieder Max von Sydow, der ja in Flash Gordon spielt. Ja. Ne?
Und später also, in Star Wars, er hat praktisch ja, Game genau. of Thrones, er hat schon, er der hat ernste Schwede hat doch viel Fantasy gemacht. Ne?
Aber es hat insofern auch eine ganz gute Logik, als er natürlich in das siebente Siegel ist und sozusagen in den Mittelalterfilmen von Ingmar Bergman. Er war immer die archaische Besetzung in den großen religiösen Filmen von Ingmar Bergman. Also er war immer geschult im Mysteriösen, im Obsessiven, im Mystischen. Ne? Und so deshalb hat man ihn wahrscheinlich auch besetzt und hat man ihn immer geholt für jemanden, der sich durch Versenkung, irgendwie durch eine asketisch-mönchische, auch dämonische, besessene Existenz zeigt. Und das war eigentlich immer Max von Sydow. Der hat eigentlich bis zuletzt noch zu dem in dem U-Boot-Film Kursk, wo er einen Russen spielt, aber auch da eine mystische Erscheinung, der damals wahrscheinlich 89.
Könnte 90 eine seiner letzten Rollen gewesen sein.
Ja, die allerletzte.
Wobei natürlich im Wüstenplaneten eher so eine traurige Rolle, also gar nicht so eine dominante oder mystische Rolle hat, sondern ja die irgendwie eines Wissenschaftlers, der versucht zu vermitteln zwischen dem Naturvolk und den, ja kann man sagen, den Atreides-Kolonialisten, und dann am Ende halt für den Hakons beseitigt wird. Das war auch eine Konnotation, die man auch auf dem Film hineingelegt hat, dass die Fremen, also es geht ja um das Spice, dieses Gewürz, das da geerntet werden soll, das irgendwie so navigatorische Fähigkeiten verleiht. Traveling without moving, Jamiroquai hat es ja auch besungen, also durch das Universum reisen zu können, ohne sich zu bewegen. Das können diese Navigatoren durch das Spice. So. Und dieses Spice wird geerntet, auf das sind auf Arrakis alle scharf. Und da gab es natürlich viele politische Deutungen. Geht es da irgendwie so ein bisschen um den Imperialismus, eine Ölförderung, den die Araber heute beherrschen? Oder geht es da um das Naturvölker wie die Fremen, die für die Indianer stehen? Was wiederum eine ganz andere Perspektive wäre, von den Kolonialisten der Atreides-Familie vertrieben werden und so. Und da war Max von Sydow so ein bisschen die Mittlerfigur, die aber auch nicht gerade mit viel Glück gesegnet war. Mich hat halt nur gewundert, dass Lynch, alle sagen, ja, wie konnte der denn sowas machen? Das war nie sein Sujet. Aber er hat ja vorher den dritten Star Wars auch abgelehnt, den Lucas ihm angeboten hatte. also Return of the Jedi hätte er machen können, hat dann trotzdem Science Fiction gemacht. Also das fand ich dann irgendwie, er hat eine bewusste Entscheidung getroffen und soll jetzt auch nicht so tun, als sei er ein Opfer der Umstände
gewesen. Naja, ihm wurden die allergrößten Projekte zu Füßen gelegt, die sonst Spielberg gemacht hätte. Und es war klar, dass er noch eine steilere Vision hatte als Spielberg und als Lucas. Und dass er solche Projekte stemmen könnte. Heute gibt es eben wie Villeneuve zum Beispiel solche Leute auch. Und natürlich Tenet, wir sprachen kürzlich über Nolan. Und damals war Lynch dieser noch junge Mann, dem man alles anvertrauen wollte, was vollkommen ungewöhnlich war. Und die Laurentiis, von dem man natürlich wusste, dass es mit ihm schwierig sein würde und dass er die Kontrolle behalten würde, hat es ihm überantwortet. Und er sah natürlich die Möglichkeit. Und er sah auch, dass er es entwickeln könnte. Er sah auch, dass er mit Kyle MacLachlan arbeiten kann, mit Max von Sydow. Und er sah auch einen Schauspielerfilm wahrscheinlich darin. Und ich denke, man müsste die ganz lange Schnittfassung, falls es sie gibt, sehen.
Der will ja nicht mehr ran, das sagt er. Er will mit nichts mehr zu tun haben. Also er lässt sich zwar ausführlich in seiner Traumwelt eine Autobiografie darüber aus, aber er hat gesagt, er selbst wenn es sie gibt, er will sich da nie wieder ransetzen und das komplett verdämmen. Also ich glaube, wir werden den Film nochmal neu bewerten, sobald die Villeneuve-Version im Dezember in die Kinos kommt, weil dann kann man ja sehen, ob er sich an dem Stoff verhoben hat oder ob ihm das gelingt. Und darf er ja zwei Filme drehen. Jeder geht garantiert, man weiß nicht auf dem Blade Runner, dass er das machen darf, 160 Minuten. Das heißt, es wird natürlich schon ein Unterschied sein, mit welchen Dimensionen er arbeiten darf. Auch effektemäßig wurden ja damals auch bemängelt bei Lynch. Und Villeneuve und Lynch halt im Vergleich miteinander, ne, sind ja auch 36 Jahre, machen durften. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Film, den du dir ausgesucht hast, den wir auch mit Musik begleiten werden, einem Song der Talking Heads.
Ja, Live During Wartime.
Genau, du kennst ihn besser
als ich. Ist einer der...
Mit der Textzeile.
Stop Making Sense kommt darin vor.
Und Jonathan Demme.
Genau.
Viele sagen, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Konzertfilm aller Zeiten. Das ist immer so ein Duell, dass sich Prince mit Silence of the Times und die Talking Heads mit Stop Making Sense geliefert haben. Wie lautet dein Urteil?
Naja, ich wusste nicht, dass Prince auch in der Konkurrenz ist.
Hast du wahrscheinlich ausgeblendet.
Ich glaube, der beste Konzertfilm stammt entweder von der amerikanischen Ausgabe des Rolling Stone. Später haben wir es jedenfalls übernommen. Und vor einigen Jahren haben wir in der Redaktion des Rolling Stone eine Liste erstellt mit 50 Konzertfilmen. Also wir hatten sowohl Musikfilme, Dokumentationen, als auch reine Konzertfilme. Und Stop Making Sense ist ein reiner Konzertfilm, der Ablauf eines Konzerts. Und insofern gehört auch Prince Sign of the Times in diese Kategorie. Richtig?
Das ist ein reiner Konzertfilm. Ja. Also beziehungsweise ich weiß nicht, wie Stop Making Sense entstanden ist, ob es einfach sozusagen das Abfilmen eines realen Konzerts gewesen ist. Das war bei Sign of the Times ja nicht der Fall. Da hatte er tatsächlich im Paisley Park, weil die ursprünglichen Aufnahmen aus Rotterdam minderwertig gewesen sind, hat er da ja nochmal alles nachgestellt. Also war eine artifizielle Performance.
Ja, genau. Und das ist bei den Talking Heads nicht. Das ist das Besondere des Films, der ja insofern inszeniert ist, als es ein Storyboard gab und David Byrne hat alles festgelegt und aufgezeichnet mit Jonathan Demme. Und im Übrigen dem Kameramann Jordan Cronenweth, der später mit Demme die großen, dann auch bekannten Filme gemacht, also sehr populären Filme. Ich glaube auch Schweigende Lämmer. Aber dies war einige Jahre vorher und man wusste nur, Jonathan Demme hat einige kleinere Filme gemacht, die in Deutschland nicht sehr bekannt waren. Aber sehr gute Filme, einen mit Roy Scheider in der Tradition sowohl von Hitchcock als auch von Niagara. Ein paar Jahre vorher. Jetzt Stop Making Sense zeigt den Ablauf eines Konzerts, angefangen von David Byrnes Schritten in Segeltuchschuhen, wie er auf die Bühne geht, und er hat nur eine akustische Gitarre und eine Beatbox, oder damals sagte man Ghetto Blaster, glaube ich, und er stellt dieses Kassettengerät auf und es erklingt der Rhythmus von Psycho Killer, und dann spielt er mit der akustischen Gitarre. Und dann sukzessiv kommen die Musiker auf die Bühne. Zuerst die Bassistin Tina Weymouth, die dann den Bass spielt, und dann singen sie Heaven. Und dann werden die Keyboards reingeschoben von Jerry Harrison, dann kommt der Schlagzeug Chris Frantz. Das ist die Kernbesetzung der Band, und dann kommen zwei Chorsängerinnen hinzu. Dann kommt ein Gitarrist, ein Perkussionist noch.
Ist das ein Film, der aufgrund der Live-Performance an sich so herausragend ist, oder wird da auch eine Botschaft transportiert? Ich denke oft an Prince. Der Film Silence of the Times hat ja so eine Rahmenhandlung, der es auch um so eine Liebesgeschichte, so ein Love-Triangle geht, hat, mhm, wer kriegt wen, kann Prince sich durchsetzen.
Moment, Narrativ, das ist er, in dem Konzertfilm.
Ja, die haben so Schauspielszenen reingeschnitten, die echt nicht gut sind, was den Film auch nicht so gut macht, finde ich. So, ist es bei Stop Making Sense jetzt so, dass der so hochgelobt wird, weil die Performance an sich so mitreißend ist, oder vermittelt das Ganze so ein Narrativ, das irgendwie aussagt, das ist die politische Zeit, in der es bedeutet,
Nein, das ist kein Narrativ. Der ist Stop Making Sense. Mhm. Der Titel ist ja Stop Making Sense. Die haben ja, also weshalb hat David Byrne diese Zeile aus dem Song genommen? Stop Making Sense. Es ist ein Film ohne Botschaft, es ist ein Film mit Dramaturgie, der handelt nur von der Musik. Es gibt dann, man merkt, wenn man den Film öfter sieht, es gibt einen Bruch, also es ist nicht ein, das habe ich vorhin nicht gesagt, es ist nicht ein Konzert hintereinander gefilmt, nicht die Dokumentation bloß eines Auftritts. Ich vermute, dass in der Mitte ein Bruch ist, und man sieht auch an den Frisuren und an den Kostümen, dass es, dass der zweite Teil des Konzerts an einem anderen Abend gefilmt wurde. Insofern ist es nicht vollkommen chronologisch und in einem Durchlauf, was man bedauern kann. Aber das wäre nicht möglich gewesen, denn David Byrne rennt am Ende, ich glaube, es ist sogar live during wartime, rennt er von der Bühne durch den Hintergrund der Bühne, also durch den Bühnenboden, wieder auf die Bühne und dann wieder zurück. Er sprintet, also, ne, er ist dann außer Atem.
Ich wusste gar nicht, dass das jemand Atem ist. Also es ist ja fast wie ein Tänzer, ne? Dass jemand rennt oder überhaupt eine Bewegung hinlegt.
Genau.
Ich hätte ihn eigentlich immer, ich kenne mich mit Talking Heads nicht so richtig aus, aber ich hätte ihn eher so als statischen Performer eigentlich
vorgestellt. Genau, und da tanzt er. Also die meiste Zeit steht er statisch am Mikrofon, das stimmt. Aber bei diesem Song, wenn der Groove, wie man sagt, wenn der loslegt, dann am Ende ist er verschwitzt und rennt, und dann ruft er auch Any More Questions, und das ist erst die Hälfte des Konzerts, und dann beginnt es nochmal von vorn. Und du hast recht, es sind Slogans im Hintergrund, aber so etwas wie Drugs, Environment und so weiter, das sind eben Slogans, Schlagworte der Zeit. Aber die haben ja an sich keine Botschaft. Das ist das, was damals im Schwange war. Ne?
Was war denn die aktuelle Platte, die
Medicine betrug haben? Das war Speaking in Tongues, war die letzte Platte von 83.
Das ist ja im Grunde genommen, ich sag mal jetzt, ohne jetzt ein Experte sein zu können, doch ein Album, von dem ich weiß, dass es nicht unbedingt zu ihren Glanzstücken gehört, oder? Dass sie dazu dann Konzertfilm gemacht haben, war so unabhängig von dem Inhalt in der Platte,
Das hatte mit Speaking in Tongues wenig zu tun. Das war der Durchlauf der 7 Jahre, 8 Jahre, die sie schon Platten aufgenommen hatten. Ja, 7 Jahre waren es, also seit 77 haben sie fast jedes Jahr eine Platte gemacht. Und Speaking in Tongues war die erfolgreichste Platte, die wurden immer erfolgreicher. Auch eine damals gelobte Platte. Nur mit der Einschränkung wurde schon gesagt, naja, jetzt mit Burning Down the House, Making Flippy Floppy ist drauf, und dann ein Stück, das später bei Oliver Stone in Wall Street verwendet wurde. Und da wurde dann schon gesagt, naja, jetzt sind sie vielleicht kommerziell geworden.
Der hätte schon auf Psycho-Killer getippt. Aber also bei einem Oliver Stone-Film, sei es Wall Street.
Ja, und oder das so, ist aber, eben nicht, sondern ja. Dieses This Must Be the Place ist, glaube ich, in Wall Street. Ja. Und das war aber dann nochmal 2 Jahre später, nachdem sie sich jetzt endlich vollkommen etabliert hatten als die Kunst, die Avantgarde-Band, die jetzt auch Pop ist und deren Film ins Kino gebracht wurde. Und sie konnten nicht mehr erfolgreicher werden. Ne? Es währte dann nur noch 4 Jahre und dann implodierten die Talking Heads sozusagen. Aber welchen Film wollen wir jetzt besprechen?
Genau, jetzt machen wir einen, der eine Fortsetzung gewesen ist mit einem derart uninteressanten Soundtrack. Wo ich glaube, den hat Alex North dann gemacht, der beim Original nicht mitgemacht hat. Aber egal, wir spielen einfach mal ein Stück aus dem Vorgängerfilm an, das ihr natürlich alle kennt. Das war Also sprach Zarathustra aus 2001, Odyssee im Weltraum. Wir sprechen über die, muss man sich auch mal vorstellen, tatsächlich 16 Jahre später nur so kurz, wenn die Zeitabstände ins Kino gekommene Fortsetzung 2010, auf deutschen Titel 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, Kubricks, Film war von 68. Dieser Film kam tatsächlich, obwohl er wie aus einer anderen Ära erscheint, nur 16 Jahre danach ins Kino. Ein Film, der gar nicht mal so schlechte Kritiken bekommen hat, auch eine Oscar-Nominierung, der aber fast schon erschreckend schwach ist. Also gibt einige Momente in dem Film, da sieht man schon die Ausschnitte und weiß, dass die Filmemacher, Peter Hyams hat den gedreht, total verzweifelt gewesen sind. Also ich erinnere nur mal an dieses bekannte, man würde sagen ikonische Raumschiff, ne, mit dem sie am Ende jetzt, mit dem sie ins Weltall fliegen. Ne, du weißt, diese lange Stange mit diesem Ball vorne dran, dass sich jetzt das gefunden wird von einem russisch-amerikanischen Team, aber sich so die ganze Zeit um seine Achse dreht. Also allein so eine Actionbewegung da einzubauen, diese Verwirrung der Zeit, das Statische, das Kubricks Film so ausgezeichnet hat, aufzulösen, indem es aber einmal alles in Actionbewegung ist, das hat mich schon gestört. Dann diese Monolithen, die jetzt zigfach auftreten und mit denen deutlicher kommuniziert werden kann und die sozusagen mit dem Friedensprozess der Beendigung des Kalten Kriegs zwischen den Russen und den Amerikanern mit zuständig sind. Das finde ich schon so hanebüchen. Also gut, es ist ein Zeichen, es ist ein Film seiner Zeit. Der Kalte Krieg war auf einem neuen Höhepunkt angekommen. Russen, Amerikaner müssen sich jetzt gegenseitig helfen, beide ein Team hinschicken. Da muss man das halt so machen. Aber diese Action betonte auch diese astronautische Gefahr, als sie rausgehen und dann irgendwie auf dieses blöd drehende Ding sich zu bewegen. Das finde ich alles so nach zu aufgeregten Schauwerten ausgerichtet, dass mich das richtig geärgert hat. Und das eigentlich richtig, richtig Blöde, das ist das als Roy Scheider. Roy Scheider spielt ja lustigerweise, ich weiß nicht, es wird jetzt nicht Bowman gewesen sein, ich komme auf den Namen nicht, er spielt denjenigen Astronauten im Original, der in der ersten Hälfte des Films zu sehen ist, der mit seiner Tochter telefoniert, mit diesem iPad-Vorgänger und der dann irgendwie auf dem Planeten landet, wo das dieses Geräusch in den
Zinge... Ja, und der später nicht mehr vorkommt,
genau, richtig. Genau, den spielt Scheider und der trifft auf den Originalastronauten, der von Keir Dullea gespielt wird, der auch nochmal mitmacht, aber dann sieht er auf einmal auch so eine Star-Child-Transformation, wie man sie aus dem Original kennt, innerhalb von 10 Sekunden, wo du weißt, das haben die Produzenten auch nur eingebaut, weil das der Money-Shot ist, den man bringen muss. Alle reden ja darüber, alt geworden, man wird immer älter, danach wird man wiedergeboren als Kind und so weiter. Das wollten die unbedingt mit einbauen, was ich schon mal total Banane fand. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Also das ist so, als müsste man irgendwie so ein Laserschwert-Szenen aus Krieg der Sterne unbedingt in jedem Film drin haben, nur wenn man diesen Star-Child da drin
hat. Ja, und natürlich, es war so Malen nach Zahlen. Es gab die Vorgaben, es gab das Design, die Architektur, die nie mehr nachgemacht werden konnte, die einzigartig ist. Ne? Es gab das Auge, es gab...
Hell macht auch wieder mit dem Originalsprecher. Aber es war doch die Langsamkeit. Ja, die Langsamkeit hat doch das Original ausgezeichnet. Diese Gleichgültigkeit des Alls. das Vernichten und das Traurigmachende des Alls, dass man nicht weiß, Jupiter and Beyond, ja, wie geht das überhaupt?
Ja.
Und das ist da alles auf einmal futsch. Das ist einfach so ein NASA-Film geworden.
Ja. Und es bleibt ja eigentlich auch die Andeutung oder es ist die reine Magie. Jupiter and Beyond. So, kann man sich überhaupt nichts vorstellen. Jupiter kann man sich schon nicht vorstellen. Was ist Beyond?
Wie
so,
Toy Story
und ist das? Und daraus hat Kubrick dann am Ende die psychedelische Reise, diesen Flug durchs Licht gemacht. Weil wenn man denkt, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen, ausgerechnet auf einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und dachte, jetzt ist der Fernseher ist kaputt, ne? Und dann kommt am Ende dieser Zeitflug, der dann wiederum endet in diesem Raum, in dem Schlafzimmer mit dem Bett. Ne? Und was dann wiederum übergeht, am Ende sieht man dann den Säugling im Weltall. Und
dass wir da jetzt in 10 Sekunden durchgespielt.
Ja. Ja, um alles aufzurufen und sagen, das war der Film, auf den wir uns beziehen, ne? Das ist Kubricks Film. Nochmal zur Erinnerung, was bisher passierte, ne?
Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, als die 83 die Dreharbeiten begonnen haben, also Peter Hyams hat mit Kubrick auch gesprochen und Kubrick hat natürlich gesagt, der niemals an der Fortsetzung seiner eigenen Werke interessiert gewesen ist. Ja, du machst doch schon, was soll auch anderes sagen, ne? Er ist ja niemand, der jetzt defätistisch gegenüber Nachfolgern auftritt. Dazu ist er viel zu selbstbewusst, viel zu souverän gewesen. Aber ich habe es damals nicht wirklich live mitbekommen, weil der Film nicht wirklich die Runde gemacht hat. Aber das muss doch eigentlich schon für Aufregung gesorgt haben. Ja. Er hätte auch für Aufregung sorgen müssen, dass man sich an die Fortsetzung eines oder des wichtigsten Science-Fiction-Films aller Zeiten macht, der inzwischen eingeholt wurde auf dem Action-Niveau von Star-Wars-Filmen und so weiter. Jetzt kommt noch mal eine Rückkehr zum ursprünglich philosophischen Science-Fiction-Film. Es muss ja irgendwas verursacht haben.
Ja, ja, nee, der Film galt als misslungen schon bei der Premiere. Die ersten Besprechungen waren katastrophal. Ich weiß noch, ich hab manchmal auch so in Musikzeitschriften kleine Besprechungen gelesen, noch weniger im Feuilleton, aber wurde allgemein davon abgeraten und es galt sogar als Peinlichkeit. Und also als Sakrileg. Und Peter Hyams hat einen sehr guten Film gedreht, Outland Rock, 4 Jahre vorher, 1980, mit Sean Connery, ist von Peter Hyams.
Ja.
Ne? Ja. Mhm. Ein Film, der in einer planetarischen Kolonie spielt, also in einer Mine sozusagen, ne, im Weltall, wo Eisenerz oder irgendwas abgebaut wird. Und da ist Connery, der Polizist, der wegen rätselhafter Todesfälle da ermitteln muss. Und der Film ist sozusagen High Noon, 12 Uhr mittags mit Gary Cooper im Weltall. Und Sean Connery ist in der Rolle von Gary Cooper. Und Hyams war ein sehr guter Regisseur, hat später noch einige Filme gedreht. Aber
das war ja auch sein eigener Stoff wahrscheinlich. Ne?
Ich meine, nein, es war eine Auftragsarbeit.
Outland.
Ach so,
ja, das war wahrscheinlich seine eigene, würde ich jetzt denken, das wirkte halt viel zielsicherer als dieses übernommene. Ja. Guck mal, allein schon, dass die Monolithen da irgendwelche schriftlichen Botschaften am Ende auf Computerbildschirme schicken. Mhm. Die Monolithen haben still zu sein und man hat da selber raus, also Monolithen müssen irgendwie den Anreiz geben, die Evolution in Gang zu bringen, aber sie haben sich nicht einzumischen. Sie stehen einfach nur stumm da.
Ja.
Jetzt fangen sie an zu kommunizieren. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie daneben diese Konzeption ist. Und Kubrick's Space Age, das war ja 68, ein Jahr vor der Mondlandung, ein Jahr vor Major Tom und Space Oddity, da konnte man diese Träume ja haben, aber dann den Film 9 Jahre später fiktiv anzusiedeln, also 2010, und dann aber immer noch den Kalten Krieg zwischen Russen und Amis zu behandeln, das ist einfach total outdated.
Ja, man müsste wissen, wer den Film wahrscheinlich ja einige Jahre vorher angeschoben hatte, wer ihn finanziert hat, wie man auf die Idee kam.
Ja, die Geschichte der Waffen, Arthur C. Clarke sogar. Das war sogar tatsächlich seine eigene, eine eigene Geschichte. Ich weiß nicht, ob er das als Roman veröffentlicht hat oder nur das Drehbuch für den Film gemacht hat.
Mhm.
Aber
Na gut, Clark hatte wahrscheinlich weniger Vorbehalte, weil weil das natürlich seine Erzählung war. Aber wer kam auf die Idee, einen britischen Regisseur damit zu beauftragen, also mit Roy Scheider? Und dann hast du so schön ausgesprochen, Keir Dullea oder Keir Dullea.
Das ist das erste Mal, dass ich den Namen live ausspreche.
Ja, und man kann ihn nicht kaum aussprechen.
Nee, man kommt ja nicht drum, man muss ihn ja
nennen. Keir Dullea würde ich auch sagen. Das hat mich fast so sehr fasziniert wie der Film 2001 überhaupt. Keir Dullea, einer der beiden, die sich ja sehr ähnlich sehen, die dann am Ende in dem Raumschiff sind und Herr gegenüberstehen. Welchen Film besprechen wir jetzt?
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt also sowieso einen von dir. Was hältst du denn von diesem Film mit dieser Musik? Ich muss gestehen, manchmal sprechen wir auch über Filme, ohne die Musik vorher ausgesucht zu haben. Ich behaupte mal einfach ganz dreist, dass der Soundtrack jetzt von Ry Cooder ist, der kommt.
Wie kann das möglich sein? Ein Song von Ry Cooder. Von dem niemand, glaube ich, weiß, wie der überhaupt heißt. Und ich hatte damals schon.
Wie der Song heißt, meinst du?
Ja, genau.
Von Ry Cooder.
Ja, genau.
Die Stücke haben keine.
Die sind natürlich auf dem Soundtrack verzeichnet. Mhm. Und dies ist das erste Stück. Natürlich, es ist die Anfangssequenz von Paris, Texas. Und wahrscheinlich das berühmteste, was Wim Wenders jemals gedreht hat. Vielleicht noch, aber abgesehen von Bruno Ganz als Engel in Himmel über Berlin.
Aber es ist der einzige Palmenfilm, ne, den er bekommen hat. Oder hat er noch eine zweite Palme bekommen von dem Film?
Nein, das ist der einzige Film, für den er die Goldene Palme bekommen hat. Denke, ich habe das nicht nachgesehen, aber der Film wurde damals natürlich sofort bekannt durch die Goldene Palme von Cannes, vor allem weil ich glaube, es hatte überhaupt noch nie ein deutscher Regisseur die Goldene Palme bekommen, auch Fassbinder nicht. Und das galt sozusagen als die Wiederkehr oder überhaupt das Erscheinen des deutschen Films und letztlich auch das Realisieren des deutschen, des Autorenfilms, ne, der ist schon seit 16, 20 Jahren auch unter Cineasten.
Die erste Honorierung, ne, sogar, oder?
Ja. Unter Cineasten bekannt war und Fassbinder war aber dann nicht so erfolgreich oder bekam nicht die Preise, letztlich auch erst sehr spät den Berlinale-Preis, den Goldenen Bären. Und auch Herzog und Wenders haben bei Preisverleihung nicht viel gewonnen.
Aber Schlöndorff gab es noch, aber es war ja auch nicht wirklich.
Ja, Schlöndorff, natürlich. Und der galt aber nicht als Autorenfilmer und er hat für die Blechtrommel den Auslands-Oscar sozusagen nicht englischsprachigen Film gewonnen. Und das war eine Literaturverfilmung. So, jetzt kam der Autorenfilm Paris, Texas. Es gab nicht mal ein Drehbuch. Sam Shepard hat Skizzen geschrieben. Später hat Wenders immer wieder gesagt, naja, eigentlich also ein Roadmovie. Es gab nur Entwürfe von Sam Shepard, an denen entlang wenn das diesen Film gedreht hat. Also die Dreharbeiten an sich waren auch ein Roadmovie. Ne? Also der ging durch diese Wüste von New Mexico mit Harry Dean Stanton und das wurde improvisiert. Dann gibt es eine Szene mit dem Schauspieler und Regisseur Bernhard Wicki, der die Brücke gedreht hatte, vor einem Diner und dann kommt Dean Stockwell, um seinen Bruder Harry Dean Stanton heimzuholen. So, fährt in die Wüste und der mag nicht fliegen und dann fahren sie viele Stunden nach Los Angeles und da zeigt Wenders genau das Bild, das man aus E.T. und aus anderen Filmen kennt, nämlich über den Hügeln von Los Angeles der Blick auf die Stadt. So. und sitzen vor dem nächtlichen Haus und die Brüder, die sich mittlerweile entfremdet sind. Harry Dean Stanton war viele, viele Jahre weg. Und
die Stadt sieht da aus wie so eine einzige Landebahn, oder? Mit diesem Blocksystem. Ne? Ja. Alles soll euch sein. Ist wie so ein Gittermuster aus verschiedenen Flugzeuglandebahnen. Ne? Ja. Also ist toll.
Und das ist der Blick von dem Bungalow, in dem Dean Stockwell mit seiner Frau wohnt. Und beide versuchen jetzt den stockenden und schweigsam, schweigend brütenden Harry Dean Stanton, also Travis übrigens, Travis.
Nachdem sich die Band auch benannt hat,
wie man ja weiß. Ja, natürlich, weiß, ne? Natürlich.
Nicht irgendein Travis, sondern der Travis.
Und das zeigt die Bedeutung dieses Autorenfilms.
Trägt der nicht so eine Make America Great Again Kappe? So eine rote?
Ja, er trägt diese rote, ich würde sagen, so Tankwartsmütze.
Ja, ne? Hat Trump noch nicht an sich gerissen. Aber er kennt den Film ja eh nicht.
Ja, aber so das als Zeichen, das ist ja auch ikonografisch geworden. Also der Bart von Harry Dean Stanton.
Das diese Foto Mütze, kennt man, ne? Man hat immer dieses
Anzug,
eine Foto.
Ja, ja. Und in dem Dokumentarfilm, den es jetzt gibt, Desperado über Wim Wenders zu seinem 75. Geburtstag, geht Wenders, und das war keine kluge Entscheidung der Regisseure, geht Wenders selbst noch einmal durch diese Steinwüste da.
Warum ist das schlecht?
Ich finde, man soll das nicht wiederholen und man soll das, was eingebrannt ist in den Köpfen, diese Wüste als die Landschaft von Paris, Texas, ich finde, man soll das nicht besuchen, der Regisseur selbst soll da nicht gehen. So, er hat eigentlich da gar nichts zu sagen.
Aber er redet geht dann über die Gleise. Das,
okay, genau. Er geht durch diese Wüste, also, und er hat dann auch hat eine Art etwas anderen Anzug, aber er hat auch diese Wasserflasche, eine weiße Plastikflasche, trinkt aus der Flasche. Aber was will er uns damit sagen? Er geht über die Gleise, an denen Harry Dean Stanton entlang gegangen ist. So, das fügt nichts hinzu.
Ja, das Interessante wäre natürlich gewesen, wenn er jetzt nicht erzählt, halt irgendwie, hier haben wir das und das und das gemacht oder hier hat Harry Dean Stanton das gemacht oder Kinski.
Ja, da wird ja nichts gemacht.
Genau.
Die
Landschaft hätte Inspiration für ihn sein müssen, dass er über was anderes erzählt. Das ist ja auch die Magie des Ortes, dass die halt irgendwie Erinnerungen hervorholt, die nicht mit exakten Drehklappen, Momenten oder Kameraeinstellungen zu tun hat, sondern mit Beweggründen, um etwas zu tun. Das wäre die Inspiration, die Landschaft
erbieten. Genau. Und er hat eine einsame Landschaft gesucht. Er erzählt von einem Paar, das 20 Meilen entfernt von der nächsten Besiedlung, von der nächsten Siedlung war, dass er da getroffen hat. Da wird ein Foto gezeigt. Er weiß noch, wie die Frau heißt. Und die lebten da schon 20 Jahre in der Einsamkeit. So, denen ist er da begegnet. Ja. Aber, und am Ende sagt er dann, naja, und ich wollte eigentlich noch, Und da drüben, da müssen wir hin. Und er erinnert sich an die Drehorte und wie sie damals da rumgefahren sind. Also ich finde, das hat keinen Mehrwert. Ich möchte diese Landschaft in Erinnerung behalten als die Landschaft, in der Paris, Texas spielt, so wie also als eine eigentlich fiktive Landschaft. Ne? Und es ähnelt so etwas, ich denke, er hat Amerika nach der Erfahrung mit Francis Ford Coppola und Hammett, als er gescheitert war, das lag jetzt hinter ihm.
Wieso hat er überhaupt in New Mexico gedreht, wenn das in Texas spielt?
Ja, also Paris, Texas kommt in dem Film nicht vor. Paris, Texas ist sozusagen das Rosebud des Films. Harry Dean Stanton erinnert sich daran, dass Anastasia Kinski in einem Ort getroffen hat, das der Paris, Texas hieß. Ne? Paris in Texas. Und das war eine Redensart. Und er hat diesen Ort, glaube ich, er imaginiert diesen Ort immer als Losungswort, als das magische Wort Paris, Texas. Ne? Und in dem Film kommt das nicht vor. Man sieht später auf den Schmalfilmen, also die frühen Aufnahmen, das Familienglück, wie sie 10 Jahre zuvor in Urlaub gefahren sind mit dem anderen Paar. Und da sieht man, was er verloren hat. Ne? Und dafür steht Paris, Texas.
Also ich sage ja immer bei Autorenfilmern, es ist wie mit Büchern, Kommata sind eigentlich nie gute Kommas. Ne? Das heißt, der Filmtitel ist meistens immer doof. In Büchern finde ich es auch mal ein bisschen doof, dass ein bisschen Judith Herrmann.
Ja, hier kann man es fast weglassen. Ne? Ja. Also man spricht es ja zusammen. Und ich weiß, schon 1984 war Paris, Texas sofort ein Begriff. Also das war wie Down by Law ein paar Jahre später, ne? Oder vorher schon von Jarmusch Stranger Than Paradise, war sprichwörtlich. Und Paris, Texas war der Inbegriff des Autorenfilms ja, überhaupt. Es hat Ray Kuda
wie du das auch so erwähnt,
populär
hat,
gemacht.
Ja, das hat so was Southern Gothic-mäßiges fast schon. Ne? Also
ja.
Was sehr uramerikanisches.
Ja, aber es ist so etwas, wie man das auch bei Paul Auster findet, ein magischer Begriff für etwas, das verloren gegangen ist und das man nicht wiederfinden wird. Und er findet, Travis findet das auch nicht wieder. Er findet Nastassja Kinski und sieht sie durch den, am Ende in der langen Einstellung, durch den, wie sagt man, blinden Spiegel. Also man kann von der einen Seite Harry Dean Stanton sieht sie. Sie ist auf der anderen Seite und sieht ihn zunächst nicht. Ne?
Das war ja auch der klassische Ausschnitt in Fernsehsendungen.
Sie sprechen mit dem Telefon. Szene. Genau. Das wird immer wieder gezeigt, wie Nastassja Kinski auf der anderen Seite sitzt und dann durch die Stimme und die Art, wie er fragt, natürlich erkennt, dass es Travis ist und er sitzt, aber das ist ja so eine Art Peepshow, ne? Mhm. Eine Peepshow, in der sie mittlerweile arbeitet und das macht die letzte halbe Stunde des Films aus. Aber kurz, man kann über den Film nahezu nichts mehr sagen, was nicht schon gesagt und geschrieben wurde und der Film ist sakrosankt, wie nahezu jeder der frühen Filme von Wim Wenders. Es gibt aber natürlich immer auch Leute, die den Film damals vehement abgelehnt haben.
Ja, das war wahrscheinlich auch eine grundsätzliche Frage, wie man sich gegenüber dem Autorenfilm aufstellt.
Naja, und wie immer bei Wim Wenders, entweder schätzt man seinen Film im Laufe der Zeit und dergleichen.
Das war 84 ja sowieso auch das Jahr. Wir hatten ja in der anderen Folge schon über Karl Schenkel und Abwärts gesprochen. Jetzt hatten wir diesmal auch Petersen und endlich Geschichte. Es war ein sehr vielfältiges deutsches Jahr natürlich auch. Ne? Wenn man mal absieht von diesen Mike Krüger-Filmen und Zwei Nasen tanken, super. Aber naja, wollen wir weitermachen?
Zwei Nasen tanken super.
Der Doppelgänger, das war auch alles 84 oder 83. Ja. Muss ich nochmal 85.
Also über Zwei Nasen tanken super müssen wir in einer Sondersendung
machen. Das machen wir in der Tommy-Sendung. Okay, machen wir weiter mit einem Song, den ihr sicherlich alle kennt. Ja, das waren Frankie Goes to Hollywood und die hatten nicht nur einen Song beigesteuert, sondern sind auch aufgetreten in einem Club in Brian De Palmas Buddy Double, auf Deutsch Der Tod kommt zweimal. Für mich ist das der letzte 70er-Jahre-Film, den er gedreht hat, also er ist von 84, aber es gibt zwei verschiedene De Palmas und der spätere De Palma, den es nicht sehr lange gab, aber der anders war, das war der Of the Untouchables von 87. Dieser Film war noch ein ganz klassischer De Palma-Film, sexistisch und sehr blutrünstig gegenüber Frauen. Er hat diese Linie ja sehr früh eingenommen, also Obsession 76, auch schon mit den Schwesternfilmen, den es vorher gab, spätestens dann mit Carrie und sozusagen dem, es war nicht des Satans jüngste Tochter, es war jetzt idiotisch, also Carrie war jetzt nicht im Satan, aber es war eine Frau, deren Menstruation zum großen Problem für die Umwelt geworden ist und die am Ende dann auch Blut hat regnen lassen. Das ging dann immer so weiter. Wir hatten das dann irgendwie auch mit Dress to Kill, der ja auch extrem, kann man sagen, ja, transphob gewesen ist und dann Blow Out, in der die Prostituierte dann getötet wird und deren Todesgeräusche von Travolta aufgenommen werden, weil sie so authentisch gut klingen. Das hat sich alles ein bisschen durchgezogen. Dann gab es natürlich Scarface noch. Das war kein Erfolg, aber inzwischen zu Recht sehr populärer Film. Und dann kam Buddy Double, der auch Hitchcock-Motive, also ist ja weiß man ja, ich erzähle nichts Neues, ein großes Idol für De Palma gewesen ist. Hier hat er auch verschiedene Sachen zusammengeschnitten und sich daran bedient, unter anderem auch in Rear Window. Und da geht es auch um einen Schauspieler, hier geht es um einen Schauspieler, der halt den Tod einer Frau getrauert, die er auch immer voyeuristisch beobachtet hat im Haus gegenüber. Und man sieht es an einigen Einstellungen, diesen Fetischismus, den De Palma hat, gegenüber bestimmten Waffen. Also in diesem Fall ist es ja irgendwie eine Bohrmaschine, die zum Mordinstrument wird. Übrigens später aufgegriffen vom American Psycho Patrick Bateman, der sich diesen Film immer wieder ausleiht, weil er von dem Mordinstrument Bohrmaschine so fasziniert ist. Es gibt so eine Einstellung, die zeigt, wie die Kamera so genüsslich an diesem Drill langfährt. Also wie so ein, ja, fast wie so ein Stiletto, also auch was sexuell Fetisches hat, und das dann als Waffe eingesetzt wird. Also mich hat eine Szene extrem fertig gemacht. Der Will, die Hauptfigur dieser Frau, die er beobachtet, Fenster zum Hof mäßig zu Hilfe eilen, rennt rüber, schafft es dann auch ins Haus, um nach oben zu rennen, um dann zu verhindern, dass sie mit der Bohrmaschine durchbohrt wird, bekommt es dann aber mit so einem Hund zu tun, kämpft mit dem auf der Couch, sieht dann an die Decke und sieht dann nicht nur, wie diese Bohrmaschine, dieser Drill durch die Decke hindurchkommt, sondern auch, wie er mit Blut voll geregnet, siehe Carrie, wird und dann eigentlich erkannt haben muss, dass es schon längst viel zu spät ist. Er kommt natürlich auch deshalb zu spät in dieses Haus, weil er, das ist auch von Hitchcock, aber diesmal von Vertigo übernommen, so eine große klaustrophobische Angst hat, die sich vor allen Dingen im Tunnel zeigt und ihn deswegen langsam macht.
Er kommt eigentlich sogar rechtzeitig und man denkt, er wird die Frau retten und dann springt der Hund, glaube ich, auf ihn und im letzten Moment. Ganz übrigens kommen immer alle bei Brian De Palma zu spät.
Das stimmt, genau.
Das gehört dazu, müssen zu spät kommen und es geht vorher einen ganz, ganz langen Weg. Und oft Zeitlupe. Hier verfolgt er die Frau, übrigens Deborah Shelton, die dann später in Dallas lange Zeit die Geliebte von J.R. Ewing, Larry Hagman war, und die hier gezeigt wird als Objekt der Begierde, durch das höher gelegene Fernrohr beobachtet am Fenster gegenüber. Und sie führt jeden Abend sozusagen ihre Selbsterotik in dem Zimmer hell erleuchtet auf und adoriert sich selbst sozusagen und ist offenbar mit einem rechten Schurken verheiratet, der sie kujoniert, und dann kommen andere Motive hinzu. Übrigens im Wesentlichen neben Rear Window, Fenster zum Hof, das Motiv des Doppelgängertums, das später Melanie Griffith in einer sehr frühen Rolle die Frau wird, die vorher getötete Deborah Shelton ersetzt. Sie sieht ihr ja gar nicht ähnlich.
Ist das nicht traurig, dieses Doppelgänger-Motiv? Ja. Also vor allem auch für den Protagonisten an sich, der zweimal, nicht, ich will nicht sagen, in eine Falle tappt, aber der zweimal die Trauer durchmachen muss. Ich muss dann immer an Lost Highway von David Lynch denken, wo er auch die Figur des, Mensch, wie heißt der noch, der den Präsidenten, Bill Pullman, der hat den Präsidenten in den Pelz gemacht. Der kriegt aber schon eine zweite Chance, war noch als neue Figur und versemmelt das dann schon wieder mit Patricia Arquette. Das ist, ich weiß nicht, warum es mich so bewegt, weil ich habe, wann immer ich verlassen wurde, nie eine zweite Chance bekommen. Auf jeden Fall nicht von derselben Person oder einer, die dieser Person ähnlich sieht, aber das ist ein Motiv, auch eine Erzählmethode, die mich immer sehr, sehr fertig macht, dass ein Mensch auch die zweite Gelegenheit nicht nutzt. Ja.
Und das ist hier, also der Film von Hitchcock ist natürlich Vertigo. Und das macht der Protagonist, ein Schauspieler übrigens, hier durch und noch ein zweites Mal durch. Und dann gibt es noch andere Verwirrspiele, nämlich dass dieser Schauspieler für seine ungenügende Darstellung ausgerechnet, während er eben klaustrophobisch in einem Sarg liegen sollte, in einer Nebenrolle während der Dreharbeiten. Und er war nicht in der Lage dazu, ich glaube, als Vampir, blass geschminkt, weiß geschminkt.
Er soll Geräusche machen, Sarg, macht dann wirklich Geräusche.
In diesen Sarg zu steigen. Und er wird vom Regisseur, vom Set geschickt und der will ihn nie mehr beschäftigen. Und sagt, du bist gefreundet und wir werden dich nie mehr beschäftigen. Er ist ein kleiner Nebendarsteller. Und dem wird überraschend über einige Verbindungen dieses riesige Apartment über den Dächern der Stadt zugewiesen. Also eine Luxuswohnung, wie man sie noch nie gesehen hat und schon gar nicht 1984, auch in Filmen nicht. Und dann gegenüber in der Villa sieht er dann diese Frau. Und es hat ihn derjenige, der ihm die Wohnung vermittelt hat, den er vorher gar nicht nicht kannte, der hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Hier ist übrigens ein Fernrohr, schau mal durch. Und dann zieht sich diese Frau aus in Negligé, die Deborah Shelton ist.
Was ist denn die Motivation immer gewesen für De Palma, immer diese ganzen Hitchcock-Sachen zu machen?
Also ja, der Fetischismus. Hitchcock hat es ja für sich selbst zugegeben. Ja,
aber irgendwann ist die Sache da. Nein, ich meine jetzt für De Palma, warum immer diese Hommagen? Also ist es nicht irgendwann durch? Also es war eigentlich der offensichtlichste Hitchcock-Film eigentlich. Es gibt keinen, der so offensichtlich angelehnt ist. Wir hatten ja schon über Untouchables und den Panzerkreuzer gesprochen. Das war dann nicht Hitchcock. Aber im Grunde genommen muss doch irgendwann auch mal die Sache auch mal durch sein.
Oder das nicht? Dachte man bei De Palma spätestens bei
Dress to Kill.
Und es ging dann später noch weiter. Ne? Also noch in den letzten 10 Jahren. Später gab es doch noch einen Film, wie hieß der?
Schwarze Dahlia, ne?
Black Dahlia. Ja, ja.
Den hat er auch gemacht. Aber ist ja Elroy, ne, gewesen, oder? Sind da auch?
Das ist Elroy, ja, ja.
Aber da sind da, das weiß ich, ich habe den, glaube ich, nur kurz gesehen. Er hat ja auch viel Schrott gemacht. Also Snake Eyes war ja nicht gut und der Mars-Film war nicht gut. Mein Lieblingsfilm von ihm ist Carlitos Way, da reden wir in den 90ern dann drüber. Klar, er ist der Mann der sehr guten Tracking-Shots und der Kamerafahrten gewesen. Man kann ja auch irgendwie, ich find's einfach generell doof, wenn man irgendwie 2 Hitchcock-Filme verwurstet, also Fenster zum Hof und dann Vertigo. Das erinnert mich immer so an diese Cosplay-Soldaten auf den San Diego-Comic-Messen, die sich gleichzeitig als Elvis und als Sturmtruppe verkleiden. Mhm. Das ist dann irgendwie zu viel des Guten, dass man da irgendwie zusammenbringt.
Könnte man sagen. Andererseits hat er natürlich seit den 70er Jahren schon mindestens 3 oder 4 Hitchcock-Hommagen. Übrigens ja nicht der letzte Film. Er hat dann später ja noch einmal, wie heißt der Film, mit John Travolta und Jamie Lee Curtis. Ich glaube, 2 Jahre später hat De Palma noch einmal so einen Film gedreht. Ja,
mit ihm hat er, glaube ich, nur Blowout gemacht. Ne?
Den meine
Travolta. Ja, der ist von 81, der ist nach Dress to Kill. Also das ist praktisch, danach kam dann hier Scarface und dann Body Double. Ja, Blowout gilt ja als sein Meisterwerk, sagt man ja irgendwie. Und das war aber nicht mit Jamie Lee Curtis, sondern Nancy Allen.
Oh, ja. Nancy Allen. Gut, ja, aber ich glaube, ich meine den Film. Film, also er hat eine Reihe solcher Filme gemacht und er konnte nie von Hitchcock lassen. Und also man fragt sich bei diesem Film, der zum Teil auch absolut Camp ist, dann ist er auch sehr sentimental. Also man spürt die Obsession, wenn der Mann Deborah Shelton folgt, dann übrigens bemerkt, dass ein anderer mit einer Maske derselben Deborah Shelton folgt. Er will sie eigentlich beschützen, ne? Und er ist ja vollkommen verfallen. Und dann am Strand kann er endlich mit ihr sprechen und dann kommt jemand und stiehlt ihr die Handtasche und er läuft hinterher. Er ist vollkommen in dem Strudel gefangen und später bei Melanie Griffiths, die weniger geisterhaft ist, sondern die ja eine Pornodarstellerin ist. Also die tritt in Pornofilmen, sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht und ist an ihm eigentlich gar nicht interessiert und sagt, naja, also arbeitsloser Schauspieler und ja gut, dann sag deine Leier auf. Ne? Also das ist eigentlich eine sozusagen ganz prosaische Frau, die allenfalls sieht, dass sie hier, weshalb soll sie sich für diesen Mann interessieren?
Ich finde das Porno-Setting ja auch ganz gut. Es hat sowas Times Square-mäßiges, die 80er als große Porno-Dekade. Ich fand das schon in Ordnung, dass er das gemacht hat. Und Frankie Goes to Hollywood mit ihren SM-Anleihen und die ja auch eher, also was wirklich Lack- und Leder-mäßiges hatten. Ich fand das schon sehr stimmungsvoll. Es ist bloß generell so ein Film gewesen, von dem ich im Jahr 1984 trotzdem nicht mit ihm gerechnet habe. Und er selber wird ja wahrscheinlich auch froh gewesen sein. Danach hat er, glaube ich, Wise Guys? Ich weiß nicht, eine Komödie gemacht. Und dann kamen die Untouchables. Und dann hat er versucht, mehr Weltkino, historisches Weltkino. Dann ist er nach Vietnam ja gegangen, verdammt, des Krieges, so ein bisschen sich abzuwandeln. Für mich war das sozusagen der Schlusspunkt seiner psychopathischen New York-Filme. Also brutaler wurde es danach eigentlich nicht mehr. Wollen wir weitermachen?
Ja, natürlich. Ich wollte noch sagen, immerhin ist es eindrucksvoll, dass De Palma so sehr produktiv war. Ne? Er hatte sehr viele Filme
fast in den 80ern
später noch gemacht und galt als einer der großen Regisseure, letztlich ja Autorenfilmer, ne? Kollege von Wim Wenders in einem vollkommen anderen Genre. Aber er ist sich lange Zeit treu geblieben. Und mit seinen Tracking-Shots und mit seiner virtuosen Technik hat er dann sogar noch Untouchables bestimmt.
Ja.
Aber nun nähern wir uns dem Ende. Mit welchem Film?
Ja, wir nähern uns deinem Ende. Danach kommt noch einer von mir. Mhm. Ich würde sagen, bleiben wir mal so ein bisschen im Brutalen und im Tödlichen. Nämlich mit diesem Film, den wir mit folgendem Stück vorstellen. Ja, das waren die Killing Fields, 1984 ins Kino gekommen, sogar auch mit einem Oscar bedacht für, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Hank ist Ngor, ist ein, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er in Kambodschaner gewesen ist oder Vietnamese, ja, irgendwie glaube, sowas. Ja. Das ist natürlich ein interessanter Film, weil er sich einem Krieg gewidmet hat, das wirst du mir vielleicht gleich erklären, der zu dieser Zeit noch nicht im Kino zu sehen gewesen ist. Alle hätten wahrscheinlich mit einem Vietnam-Film stattdessen gerechnet. Das war ja das große Thema. Aber hier ging es ja sozusagen um die Hinwendung zu einem Land und einem Thema, das für Amerika so vielleicht gar nicht zu erwarten gewesen wäre, ist als Hollywood-Kino betrachtet. Ne?
Ja, ist eigentlich kein Hollywood-Kino. Ronan Joffe, ein englischer Kameramann, der dann Regisseur wurde. Kurze Zeit recht erfolgreich. Ich hatte später Mission gedreht, Killing Fields. War ein großer Erfolg, ich glaube auch in Cannes. Und es ist einer der ganz wenigen Filme, der von Kambodscha handelt, also von der Zeit nach dem Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg wurde nach Laos und Kambodscha getragen und in Kambodscha war ein Regime, das Hunderttausende Tote gefordert hat. Die Killing Fields ist ein Begriff, der bezeichnet die nicht Schlachtfelder, sondern die eigentlich die Leichenfelder, also die Skelettfelder, die Körper blieben auf diesen Feldern liegen und das waren die Killing Fields in Kambodscha, wo ein steinzeitkommunistisches Regime alle Gegner dahin metzelte, also nach Art von Mao. Wurden die Intellektuellen, wurden die Gebildeten, wurden Lehrer hingerichtet. Und
wie kriegt man so einen Stoff durch? Also
ja, ist schwer zu sagen. Sam Waterston spielt die Hauptrolle, ein Amerikaner, der ins Land kommt. Also es ist sogar eine amerikanische Produktion, denke ich. Ein sehr gut geschriebenes Drehbuch. Also es ist natürlich spannend. Es ist die eine Geschichte, in der gezeigt wird, und das ist wahrscheinlich verbirgt in der Zeitungsmeldung. Dieser Journalist hat einige Jahre nach seinem Übersetzer, dem von dir erwähnten kambodschanischen Schauspieler, gesucht, nachdem er das Land verlassen musste. Er hat, glaube ich, für die New York Times gearbeitet, Washington Post, Sam Waterston. Und er hatte den Übersetzer, der auch sein bester Freund war. Dazu gibt es einen Fotografen, gespielt von John Malkovich, eine sehr frühe Rolle von Malkovich, auch Amerikaner. Und die gehören zu der letzten Besetzung sozusagen im Land.
Hat er damals auch Haare gehabt,
Malkovich? Ja. Und die berichten bis zum Ende, als sie das Land verlassen müssen, über die Killing Fields und die Vorgänge in dem Land. Deshalb haben sie natürlich den Übersetzer. So, man kennt das unter anderem auch vom Abzug der Bundeswehr in Afghanistan. Man kann keine Übersetzer zurücklassen. Und
warum? Weil die sonst getötet werden.
Weil die hingerichtet oder gefoltert werden. Ist jedenfalls mit Gefahr verbunden. Und in Kambodscha war es absolut wahrscheinlich, dass er ins Arbeitslager mindestens kommen würde, dass er wahrscheinlich ermordet würde. Aber bevor das alles passiert, der wesentliche Teil spielt in der amerikanischen Botschaft. Die sind ins amerikanische oder ins Konsulat geflüchtet. Weil das der einzige Platz ist, an dem sie sicher sind. So, und da sind natürlich alle Drängen, die mit Amerikanern zu tun haben, die das Land verlassen wollen, drängen in das Konsulat. Unglaubliche Zustände. Man kennt das natürlich in Deutschland vom Jahr 1989, in Prager Botschaft. Ne? Also die hygienischen Zustände, es gab kein Essen mehr, es gab kaum noch zu trinken. Und die haben darauf gewartet, dass sie ausreisen können. Und man brauchte natürlich ein Visum, man brauchte einen Pass. So, und was versuchen sie? Sie versuchen, dem kambodschanischen Übersetzer einen amerikanischen Pass zu verschaffen. Nun ist Malkovich Fotograf. Und der versucht in einer improvisierten Dunkelkammer ein ältlich aussehendes Passfoto eben des Kambodschaners anzufertigen. Das gelingt ihm. Unwahrscheinlich. Und sie kleben das Foto ein und Stunden später wird der Pass vorgelegt und es wird geöffnet und das ist es kein Foto, das Foto ist verblasst. Es ist kein Kambodschaner auf dem Foto. So, und der bleibt im Land. Ne? Und Sam Waterston kehrt nach Amerika zurück mit Malkovich und sucht jahrelang auch über Terre des Hommes und
also tatsächlich ein Film, der über verschiedene Jahre.
Der letzte Teil handelt von wahrscheinlich nur wenigen Jahren, in denen er aber seinen Freund nicht vergessen hat. Ne? Also er sucht weiter, das wird aber nicht gezeigt,
wie
aber
er meint. Ist es ein komischer erzählerischer Kniff, dass ein Stoff nur so aufbereitet werden kann, dass du so eine übergreifende kulturelle so eine Zusammenkunft hast zwischen Amerikanern und den Kambodschanern, weil die Geschichte der Killing Fields an sich in Kambodscha vielleicht nur mit kambodschanischen Schauspielern oder eine Story, die halt nur mit Kambodschanern zu tun hat, sie so nicht hätte finanziert werden können. Das ist schon ein bisschen doof. Ja. Ist es denn historisch so verbürgt oder ist es ein Originaldrehbuch?
Ich glaube, es ist kein Originaldrehbuch, sondern das geht zurück auf Zeitungsmeldungen und auf den Bericht des Sam Waterston zugrunde liegenden Reporters.
Also
das ist ein Tatsachenbericht. Nein, das ist ein Tatsachenbericht. Und natürlich, es wird ein Tatsachenbericht erzählt und eben die eine Erfolgsgeschichte. Dieser Mann wurde gefunden in einem Lager in Kambodscha. Sam Waterston reist dahin. Das sind die letzten 10 Minuten des Films.
Ne? Du weißt ja, dass es tragischerweise den Darsteller noch erwischt hat, ne? Den Haing S. N'Goh.
Nein, das wusste ich nicht.
Der wurde umgebracht.
Wann?
Vor 10, 15 Jahren oder so.
Aber nicht aufgrund...
Nein. Der echte Mensch wurde von einem Dieb, also in Los Angeles, ich glaube, also entweder vor seinem... Ich weiß ja, aber er hat ja nie Karriere gemacht. Er hat einen Oscar bekommen, aber er hat ja... Oder er wurde nominiert, das weiß ich nicht genau. Er hat keine Karriere gemacht und lebte dann in Los Angeles. Und er wurde entweder vor seinem Haus oder vor seinem Geschäft, das er besessen hat, erschossen. Klar, man soll jetzt nicht irgendwie Rolle und Person in Verbindung bringen und so weiter. Aber irgendwie fügt sich das doch zusammen zu einer sehr traurigen Gesamtgeschichte einfach zwischen
den Menschen. Das wusste ich nicht.
Ja.
Nun, also das ist ein erschütternder Film, der damals, man sagt immer erschüttert, aber man kann es anders kaum bezeichnen, ein bewegender Film. Und dann natürlich, du hast recht, von außen betrachtet könnte man zynisch sagen, naja, es ist eben die eine Erfolgsgeschichte, es ist das Happy End. Ne?
Ist es eine White Savior-Geschichte auch dadurch geworden?
Also, nein, das glaube ich nicht. Die beiden... Es wird in dem Film gezeigt, dass sie ebenbürtig sind. Er braucht den Übersetzer. Der ist zunächst immer etwas unterwürfig. Also er hat sozusagen eine asiatische Höflichkeit und unterstellt sich Sam Waterston. Aber Sam Waterston ist natürlich ein Schauspieler, bei dem man sich sehr gut vorstellen kann, dass er wirklich jedes Demutsgebaren vollkommen ablehnt und man merkt, wie er sich einsetzt für seinen Freund, der ja auch der Einzige ist, der ihm das Land nahegebracht hat. Das ist ja nicht der Fotograf Malkovich, der die üblichen Kriegsfotos macht.
Haben die denn gedreht eigentlich? In welchem Land haben die gedreht? Wahrscheinlich Thailand.
Das weiß ich nicht, das müssen wir in den Unterlagen nachschauen. Ich habe nicht geschaut, wahrscheinlich Aber so Lokalkolorit spielt da keine wesentliche Rolle, weil natürlich sehr viel auch in dem Konsulat gezeigt wird. Ne? Mhm. Aber es werden vorher auch einige Wirren gezeigt, nämlich was die amerikanische Politik geostrategisch, wie man sagt, angerichtet hat in diesem Land, vollkommen in die Wirren geraten und das letztlich im Stich gelassen wurde. Es wurde genauso verlassen wie der Süden Vietnams dann letztlich von den Amerikanern verlassen wurde. Ne? Da heben dann die Hubschrauber ab und dann sind sie für immer
weg. Kommen Sie nochmal in die Botschaft als letzte. Hängen Sie sich an die Kufen.
Aber nun.
Einen Film haben wir noch, den wir jetzt sofort mit einem Stück einspielen von Brad Fiedel. Das war der Terminator, 1984 ins Kino gebracht von James Cameron. Nicht sein erster Film, viele denken, das sei sein Debütfilm gewesen, der Debütfilm des damals 30-Jährigen. Es war tatsächlich sein zweiter, er hat vorher Piranhas 2 gedreht, kommt aus der Schule von Roger Corman, für ihn er gearbeitet hat. Wir kennen ja alle die Handlung, wir wissen alle, worum es geht. Ich wollte nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich interessant fand. Es gab irgendwie grobe Vorwürfe von Harlan Ellison, dem Science-Fiction- und Fantasy-Schriftsteller, der, ich weiß nicht genau, liebe Hörer, ihr könnt das dann ja kommentieren und schreiben, wie die Geschichte hieß, aber Harlan Ellison hat halt herausgestellt, dass es eine Geschichte geht, so Timecop-mäßig, ich weiß nicht genau, dass dieses Zurückreisen in die Vergangenheit, um jemanden umzubringen, der die Geschichte verändern wird, dass das kein neuer Stoff gewesen ist. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Also ich schätze Harlan Ellison als Schriftsteller sowieso. Seine bekannteste Verfilmung war ja A Boy and His Dog, dieser apokalyptische Film mit Don Johnson von, ich glaube, 76, der mich fast schon ein bisschen verstört hat. Er hatte die Geschichte dieses Jungs dann später noch beendet. Also es war ja kein Junge mehr, sondern ein Erwachsener mit seinem telepathischen Hund in Blood's a Rover. Wer das Buch kriegt, ich kann es nur empfehlen. Naja, auf jeden Fall, Harlan Ellison hat so herausgestellt, James Cameron, dass er damit quasi herausgestellt, dass James Cameron ein sehr guter Regisseur ist, ein sehr guter Action-Regisseur ist mit verschiedenen Eskalationsstufen innerhalb seiner Filme, aber dass ihm als Erzähler der Geschichten oder als Autor vielleicht doch etwas abgeht. Und ich habe es mal so überlegt, also ich finde Avatar, und da sind wir ja bei diesem White Savior-Aspekt, den ich gerade bei Killing Fields mal angebracht habe, dass er den dann doch bei Avatar einen nicht wirklich gut geschriebenen Geschichte über Naturvölker und Soldaten, die zu ihren Freunden wären, dass er da nicht wirklich reüssiert hat. Und auch ansonsten auch in Geschichten wie Titanic, einem Film, den ich ja mag und der sehr gut gemacht ist, aber auch keine gute Geschichte hat. Und das habe ich dann so ein bisschen dann beim Terminator, der eine tolle Geschichte hat, dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht, inwieweit James Cameron dann eigentlich als Geschichtenerzähler taugt. Mein Lieblingsfilm von ihm ist ja Aliens, also der zweite Alien-Film, und das Drehbuch stammte auch nicht von ihm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich dadurch ein bisschen von Cameron entfernt habe, aber man lernt dann doch irgendwie eine Facette von einem Filmemacher kennen, von der man so nicht gerechnet hätte. Ne?
Aber also, was ist die Facette? Der Drehbuchautor Cameron? Du hast ihn.
Ja, er ist wahrscheinlich kein guter Geschichtenerzähler.
Also, weniger zu schätzen.
Genau, also wenn immer wieder herauskommt, dass er sich dann doch irgendwie bedient oder sehr stark beeinflussen lässt. Ich meine, streng genommen auch die Figuren von Aliens waren ja alle vorhanden. Gut, Drehbuch war eh nicht von ihm und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei True Lies gewesen ist, aber ich mag ihn ja als Regisseur total gerne. Er ist in dem Sujet natürlich einer der größten und besten, die es jemals gab. Aber als Harlan Ellison ihm dann vorgeworfen hat, das ist ja auch schon lange her, kann man bei YouTube auch sehen, dass Cameron halt doch nicht irgendwie der kluge Kopf gewesen ist, der sich den Terminator ausgedacht hat, da bin ich dann schon so ein bisschen ins Grübeln gekommen.
Ja, aber wer genau hat sich das ausgedacht?
Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Cameron als alleiniger Drehbuchautor für den Terminator angeführt wird. Das können die Hörer wahrscheinlich besser nachgucken. Aber ich wollte ja auch gar nicht schlecht über den Film sagen. Das war so ein Aspekt, der mich irgendwie interessiert hat, weil ich jetzt auch keine Lust hatte, die Geschichte des Terminators nochmal neu zu erzählen. Nein. Den Film kennt ja nun wirklich jeder.
Allerdings. Und aller spätestens seit Titanic glaubt man oder weiß man ja, dass Cameron kein virtuoser Drehbuchautor ist, überhaupt kein Drehbuchautor. Und aber Titanic hat natürlich eine der allerbesten Geschichten überhaupt. Ne? Es fährt ein Ozeandampfer, die Jungfernfahrt, das ist der größte Dampfer, den es auf der Welt gab, und er fährt gegen einen Eisberg und sinkt innerhalb weniger Stunden. Also das ist wahrscheinlich die beste, ja. ne, eine der allerbesten Geschichten. Und dazu noch wahr. Na,
ja, klar.
Aus dem 20. Jahrhundert.
Naja, und
aber so, und was hat er daraus gemacht? Er hat eine unfassbare kleine Schnulze daraus gemacht.
Musste er wahrscheinlich, das war ja der teuerste Film damals aller Zeiten. Ist wahrscheinlich immer noch einer der teuersten Filme. Und ohne Liebesgeschichte wäre es nicht gegangen. Was mir natürlich zugute halten muss, ist, dass er immer sehr starke Frauenfiguren gehabt hat. Also Ellen Ripley, Sarah Connor, dann die Kate aus Titanic. Er hat sich ja irgendwie so eine Art kleinen Shitstorm eingehandelt, den ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil er nämlich Patty Jenkins und Wonder Woman kritisiert hat, weil er gesagt hat, irgendwie, okay, eine Heldin finde ich auch gut, aber wieso muss diese aufreizend rumlaufen wie eine Barbie-Puppe? Das ist so ein bisschen so ein Dilemma mit Wonder Woman, weil es ergibt ja keinen Sinn, einer Comicfigur ein komplett anderes Kostüm zu geben, nur weil die Zeit sich geändert hat. Sie muss halt auch aussehen, ein bisschen noch aussehen, wie Wonder Woman ursprünglich aussah, als sie geschaffen wurde. Ich weiß nicht, wann das war, 30er, 40er.
Ja.
Aber er hat natürlich trotzdem irgendwie so einen Punkt, dass er sagt, das ist im Grunde genommen, viele sagen, es ist ein feministischer Film und Patty Jenkins hat einen super Job gemacht, diese sehr autarke Figur zu inszenieren. Aber so, ich finde schon, dass er durchaus einen Punkt damit angesprochen hat, über den man nachdenken kann, weil letztendlich ist sie ein wandelndes Pin-Up-Girl, Wonder Woman.
Ja, aber wer sagt denn, das würde man sich Wonder Woman ins Zimmer oder in den Spind hängen?
Die war wahrscheinlich...
Wonder Woman?
Ja. Also ich denke schon, dass sie...
Vielleicht Lasso. Catwoman.
Naja, das waren ja schon so Truppen-Pin-Ups, ne? Also Betty Boo-mäßig. Also man hat schon die Wonder Woman, meinetwegen auch Batwoman oder Batgirl oder Catwoman oder so. Die dienten schon irgendwie so der Ermunterung auf von Soldaten und so weiter. Also das war... Und Wonder Woman hat ja nun mal durch ihre Stiefel und so weiter und das Dekolleté und so weiter. Sie ist ja schon so ein Traumgirl, auch für Männer gewesen. Und das ist natürlich also blöd, wenn ein Mann ausgerechnet die Regisseurin eines feministischen Films angreift. Mhm. Das ist dann, da greifst du wahrscheinlich genau die falsche Person mit an. Und natürlich müssen Comicfiguren so aussehen, wie sie aussehen. Das tut Catwoman ja auch.
Ich fand es trotzdem irgendwie auch interessant. Superman läuft auch so ziemlich albern herum. Und von Batman kann man das auch sagen, ne? Sind auch leicht bekleidet, haben aber Stiefel.
Tarzan,
sehr leicht bekleidet. Ja. Aber da gibt es ja auch Jane.
Aber er macht halt sehr starke Frauenfiguren, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Also,
er hat sich deshalb zu Wort geäußert, weil er gesagt hat, Jamie Lee Curtis in True Lies zum Beispiel auch.
Ja.
Das sind oft Figuren, die wahrscheinlich diesen Bechdel-Test auch bestehen und die ihre Männer auch dominieren, mit denen sie als Partner auftreten.
Ja, das kann man von Jamie Lee Curtis natürlich behaupten. Kate Winslet ist auch eine starke Figur, die auch überlebt in Titanic und die auch vorher durchaus gegenüber dem Schmalspur-Künstler, dem Zeichnenden, den Leo DiCaprio, ne, etwas überlegen ist, wenn sie auch sein zeichnerisches Talent bewundert.
Ach, die heißt natürlich nicht, die heißt natürlich Kate als Schauspielerin, wissen wir, Kate Winslet, ich habe sie vorhin Kate genannt, sie heißt natürlich Rose.
Rose, ja, im Film genau. Rose.
Ja, das hatte ich vorhin falsch gesagt.
Die Rose. Rose heißt sie. Und so ist sie ja. Übrigens ja auch bezeichnend für den Drehbuchautor, dass er die Frau Rose genannt hat. Aber vielleicht war die Überlebende, die 103 Jahre alt geworden ist, die hieß vielleicht Rose. Wahrscheinlich nicht.
Wer hat das gespielt? War es Jessica Tandy? Nee, das kriegt durcheinander, oder?
Doch, das könnte sein.
War sie die letzte Rolle?
Ja, könnte auch sein. Und sie war tatsächlich, sie war nicht 103 Jahre alt, aber sie war Ende 80 ungefähr. Ja. Das müssen wir nachsehen. Man mag es uns nachsehen, dass wir das nicht parat haben. Nun, ich habe mich zum Terminator nicht geäußert. Das ist natürlich der Film, den absolut jeder kennt.
Schwarzenegger wollte ja, er war ja anders vorgesehen. Ne? Also Lance Henriksen, wissen ja auch alle, sollte den Terminator spielen. Arnold sollte den Helden spielen und Arnold hat gesagt, wieso spiele ich eigentlich nicht den
Bösen? Ja, und wer hätte Terminator spielen können?
Lance Henriksen war vorgesehen, ja. Und es war doch, ich meine, lustigerweise war ja Billy Idol, ich glaube, für den zweiten Terminator angedacht, als Bad Guy, das weiß ich aber nicht so genau. Wie findest du den Terminator eigentlich?
Naja, ich wollte gerade sagen, das war nicht das Kino, das ich gesehen habe. Ich habe damals keine Schwarzenegger-Filme gesehen, habe den Film lange später gesehen. Ich weiß noch, die Aufregung, also den Terminator habe ich nach dem Terminator 2 gesehen. Weil beim Terminator 2 alle gesagt, warst du schon im Terminator 2? Die sagen, ich habe noch nicht mal den ersten gesehen. So, und mittlerweile habe ich einen anderen Blick, vor allem nachdem ich sozusagen einen Aufsatz von Peter Sloterdijk über die Menschmaschinen und ich glaube, der Maschinenpark und er nimmt sogar Bezug, glaube ich, auf Terminator und auf Schwarzenegger. Ne? Und seitdem blicke ich etwas anders darauf. Ne? Also gibt philosophische Arbeiten natürlich über die Menschmaschine T2. Das hat aber unmittelbar mit dem Film wenig zu tun. Man kann aber sehr, sehr viel, siehe auch Dietmar Dart, den Film entnehmen.
Ist der Name nicht genial, Terminator? Also das ist ja so geflügelt, aber ich weiß gar nicht, ob es den vor 84 gegeben war, dass man Terminate, Verb dann einfach dann irgendwie
so eine Figur gemacht hat. Ja, es ist so einfach. Es ist so einfach. Ne? Natürlich gibt es Terminator, es gibt Terminieren und es gibt Determinieren und so weiter. Und weshalb nicht Terminator? Ne? Und ja, seitdem ist das ein allgemeiner Begriff, wobei man ja aber auch nicht irgendwo auf der Straße geht und sagt, da kommt ein Terminator. Ne? Also so, aber die laufen ja auch nicht rum.
Ja. Ja, der Film wurde ja gut, wir haben gerade schon über T2 schon gesprochen, ne? Also T2 ist ja sogar bei Danny Boyle noch aufgetaucht und T2 Trainspotting, was ja auch wirklich ein brillanter Titel, das muss man einfach mal sagen. Und es ging dann irgendwann nicht mehr so gut weiter, immerhin wurde Schwarzenegger dann zum Gubernator, ne? Das hat sich also sozusagen dann zu einem geflügelten, genauso wie I'll Be Back, wissen wir ne? Also das sind ja alles, wie man sagen würde, in den Kanon der Popkultur eingegangen, also ein unglaublich einflussreicher Film, den man natürlich erwähnt haben muss.
Ja, vielleicht sogar der entscheidende Film von 84. Ja. Also es gab sehr viele auch erfolgreiche Filme wie Splash, die ja natürlich nicht ernst genommen wurden. Aber was das für die, ich sag mal, Jugend bedeutet hat, Tom Hanks zu sehen, der sozusagen ohne sein Zutun von Daryl Hannah gewonnen wird, ne? Oder dem vielmehr Daryl Hannah einfach passiert. Er fällt ins Wasser, Jahre später kommt Daryl Hannah zu ihm.
Wie müsste der Film heute inszeniert sein, damit man ihn noch drehen
kann? Nein, der wäre überhaupt nicht zu inszenieren.
Es gäbe also keine Möglichkeit, irgendeine Facette an diesem Film zu ändern, um zu sagen, so kann man ihn 2021 noch
drehen. Nee, man kann ihn auch nicht ironisch drehen, weil er ja vollkommen darauf beharrt oder das entscheidende Momentum ist, dass diese Frau vollkommen unschuldig ist. Ne? Sie ist die Unschuld aus dem Wasser. Im Übrigen.
Hängt das auch damit zusammen, dass man den Unterkörper einer Frau da nicht sieht? Also ist die Jungfrau deshalb eine Unschuld, weil sie keinen Unterkörper, menschlichen Unterkörper? Na, oder?
Es wird angedeutet, es bleibt bei der Andeutung, dass sie sehr wohl einen Unterleib besitzt.
Ich meine, wenn sie ein Land ist, sowieso, ne? Wahrscheinlich. Da hat sie ja nicht die Hose über dem
Fischschwanz. Ja, nee, es bleibt ungeklärt, wie es sich mit der Flosse oder mit dem Unterleib im Wasser verhält. Ne?
Mich würde mal interessieren, wie das so aus Märchensicht, oder Märchen sollen ja mal unschuldig sein, oder wenn dann nur in losen Andeutungen was signalisieren, ob die Meerjungfrau als Märchenfigur deshalb eine Märchenfigur ist, weil sie keinen weiblichen Unterkörper hat.
Ja.
Ja.
Ja,
weiß ich nicht.
Ja. Also, nee, das ist zu überlegen. Sie sitzt ja, glaube ich, im Hafen von Kopenhagen, die Meerjungfrau, und ist ja erkennbar. Also hat er den Oberkörper einer Frau und Brüste. Aber der untere Bereich besteht eben vollkommen aus der Flosse. Ne? Und es ist natürlich auch immer dieses Spiel mit dem Umkippen. Es wird auch gar nicht so schlecht gemacht. Dieser Unterleib, der dann eine lange Flosse ist, wird sogar gezeigt in einem Tank. Ne? Das war sicher schwer zu lösen. Also man sieht es, eigentlich ist es dann so eine Art, man sieht, wie es übergestülpt ist über Daryl Hannahs Körper, die ja mit langem blonden Haar auch ihre Brüste weitgehend bedecken kann. Hat übrigens auch dann so Fröpfe, weil sie wissenschaftlichen Untersuchungen unterworfen wird, natürlich.
Ist ja auch der Klassiker, ne?
Das ja,
ist
irgendwie
das außerirdische E.T. Starman oder
Frankensteins Monster und King Kong und dergleichen.
Ne? Meistens gibt es dann einen gütigen Forscher unter diesem Team, der ihr hilft. Dann
genau, den gibt es hier. Das ist eben dieser Besessene, der immer glaubte, es gäbe irgendwo eine Meerjungfrau. Jetzt hat er sie gefunden. Und dann kommen eben Tom Hanks und John Candy. Aber genug jetzt von Splash, mein Lieblingsfilm.
Ja, sehr gut. Genau, dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuhören für diese Folge. Lasst euch mal überraschen, was als nächstes kommt. Natürlich gehen wir die 80er noch durch. Es gibt noch einige. Wir haben jetzt noch 80, 81, 82, 83. Wir haben eigentlich fast noch die ganzen 80er. 88, 89
haben wir auch noch. Wir haben noch nichts aus den 80er Jahren besprochen.
Wir haben erst 4 Jahrgänge aus den 80ern besprochen.
Ist also noch viel zu besprechen.
Und natürlich auch aktuelle Sachen. Macht euch keine Sorgen. Es ist für jeden was dabei. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.